Es herrscht Chaos. Nachdem der böse Imperator Trumpetine das CCH vernichtet hat, ist die Rebellenallianz des galaktischen Chaos-Computerclubs gezwungen, einen neuen Stützpunkt für den alljährlichen Kongress zu finden. Eine neue Hoffnung keimt auf, als sie fündig werden an einem Ort abgelegen im Lande Sachsen mit dem Namen Leipzig. Doch Trumpetine überzieht währenddessen die Welt mit Chaos, Terror und Panik. Ein kleines germanisches Podcast-Assembly leistet jedoch erbitterten Widerstand. Dank eines Zaubertranks, den der Druide Pritlorik zusammenbraut, sind die Dorfbewohner praktisch unbesiegbar. Angeführt von ihrem mächtigen Freund Tim Skywalker, der Prinzessin Claudia Organa und dem Schurken Ralf Solo verbreiten sie mit ihrem Podcast Wissen, Freude, Kraft in der Galaxie. Eine neue Herausforderung erwartet unsere Helden. Der neue Star Wars Film The Last Jedi. Wie werden sie ihn finden? Großartig, besser als The Force Awakens oder Rogue One oder gar schlechter als die Prequels? Wird das Imperium zurückschlagen oder kann die Rückkehr der Jedi-Ritter durch das Erwachen der Macht die Rache der Sith mit Hilfe des Angriffs der Klonkrieger verhindern, bevor der gefürchtete Sith-Lord Jar Jar Binks zurückkehrt? Oder fährt Disney das Star Wars-Universum mit Hyperraumgeschwindigkeit gegen die Wand? Was macht Rian Johnson aus der nächsten Trilogie? Wann wird sie erscheinen? Worum wird es gehen? Was wird uns die neue TV-Serie endlich bringen? All diese Fragen werden beantwortet übermorgen bei Galabinit.in von einem vierköpfigen Ratetyp ab 20.30 Uhr. Doch nun erstmal herzlich willkommen beim großen intergalaktischen traditionellen Star Wars The Insnider featuring Kulturpessimisten-Crossover-Podcast. Ich bin Lord Helmchen, auch bekannt als Max Snyder. Und begrüße meine Gäste Rebecca Ray Görmann.
Hallo!
Elgin Nerdiger.
Oh, hi. Ja.
Ralf Solo Stockmann.
Hallo.
Christopher Starkiller van der Meiden.
Hallo.
Erik Zeitrieb C3PO Schmieder.
Möge der Podcast mit uns sein.
Und Jan Kässchen Gruber.
Hallo.
Und wir grüßen den verloren gegangenen Sven Opendev, der ja verhindert ist.
Carbonit gefroren wurde.
Genau. Und wird hoffentlich nächstes Jahr wieder aufgetaut. Und ja, wollen wir gleich vorweg sagen, dass wir spoilern werden in diesem Podcast. Ja, also wenn
aber
ihr das
so
hier
hart,
hört,
wie es überhaupt nur geht,
dann gehen wir ziemlich fest davon aus, dass ihr den Film entweder schon gesehen habt oder gespoilert werden möchtet.
Oder schon zweimal gesehen habt oder schon dreimal gesehen habt.
Und das komplette Internet leer gelesen habt und sämtliche Additional Books und Almanache und Enzyklopädien.
Ja, genau.
War irgendwie. Das
Darth Vader ist Lukes Vater. So, jetzt ist es raus.
Ich bin Snoke.
Gut, hätten wir die Frage auch geklärt. Also ich habe ja, ich weiß gar nicht, nicht gleich zu Anfang den Film wieder gesehen, wie immer, sondern so ein bisschen später und habe in Twitter alle Filter aktiviert, bis ich den Film gesehen habe und habe so kurz in Facebook mal so das ein oder andere so Spoilerlose gelesen, so von wie so, ah nee, war ganz furchtbar und also die eine aus meiner Facebook-Timeline, die fand den halt ganz schrecklich und hat postete auch irgendwie so einen Link zu einer Petition, man solle doch 8 aus dem Kanon streichen und all solche Sachen. Und ja, hab ihn dann gesehen und fand die erste Hälfte erst so, ja, ich weiß nicht, und die zweite Hälfte hat mich dann doch komplett abgeholt und hat mir auch beim zweiten Mal gucken, jetzt vor 2 Tagen auch nochmal doch sehr gefallen.
Also wenn du zweite Hälfte sagst, dann heißt das ja, sobald es ins Casino ging, wurde es super.
Genau, genau.
Okay, das ist eine interessante Lesart. Also,
wobei danach eigentlich schon.
Also vielleicht sollten wir uns eher darauf einigen, dass wir von Dritteln sprechen, dass wir einen ersten Akt,
ja,
einen zweiten Akt und einen dritten Akt haben.
Das erste Hälfte, zweite Hälfte kam durch die Pause im Kino. Das war, nachdem Finn und Rose abgeholt wurden.
Ihr seid eine Pause.
Ja. Da war Pause im Kino beim ersten Mal gucken, vorgestern nicht.
Also ich war 3-mal und hatte gar keine Pause.
Ich war auch 2-mal in 2 verschiedenen Städten auf Deutsch und Englisch und die hatten das ohne Pause.
Habt ihr es gut? Pausen sind grauenhaft.
Ja, absolut. Völlig überflüssig.
Was soll ich jetzt sagen? Ich hab's vergessen, was ich sagen wollte.
Machen wir eine kurze Runde?
Ja, genau. Also kurze Erstfazitrunde, ja.
Einmal im Kreis?
Jan, aufwachen.
Er war im Moment gesehen, das große Problem gehabt, oder eigentlich ein schöner Vorteil, Pressepremiere sehen zu dürfen, also am Sonntag, bevor er anlief, dann selbst nicht spoilern zu dürfen, alle anderen, aber all die Spoiler miterleben zu dürfen und nicht irgendwie halb Twitter und Social Media killen zu müssen. Ja, positiv überrascht. Ich hatte wie immer sehr viel Angst. Ich hatte beim Simon schon sehr viel Angst. Hat sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet. Ja.
Ich bin sehr glücklich. Es ist der Film geworden, auf den ich gewartet habe. Ich habe eine gewisse großartige Star Wars Wette gewonnen mit diesem Film. Darüber werde ich später noch sprechen. Und die hat damit zu tun, dass es genau der Film geworden ist, den ich wollte. Und es hat natürlich mit Rey zu tun.
Ja, genau. Also ich habe den erst auf Deutsch gesehen und muss dazu sagen, dass ich als Darkseid-Fangirl zuerst, also in der deutschen Synchro, da in Snokes Throne Room, da war an der Seite ja diese Apparatur, in der durch die dann später die Rey geguckt hat, um die Zerstörung der Flotte zu sehen. Und ich fand diese ganze Setup, das wirkte sehr fast albern, und dann die deutsche Synchro von Snoke wirkte auf mich total albern, und ich dachte, ja, jetzt ziehen sie gleich noch die Lottozahlen, das sah nämlich wirklich so aus, und dann kommt dann die First Order Lotto und dann kommt Snoke als diese goldene RuPaul-hafte Lottofeder an, und dann später dann halt so Drag Race-mäßig dann die anderen beiden so abzufrühstücken, und das fand ich so, ja, witzig, und das so dann ab Canto Bight, also beim Casino, dann wurde es auch besser, dann habe ich das zweite Mal auf Englisch gesehen, auf meiner Muttersprache, und war vollkommen hin und weg. Snoke war so großartig plötzlich, und da habe ich halt auch so ein paar Theorien später, warum dieser plötzliche Tod stattfand und warum jetzt irgendwie diese Szene so abrupt wirkte und dass da wahrscheinlich schon mehr dahinter steckt. Stichwort Yoda.
Ja, also ich habe den Film, wie gesagt, ja dreimal gesehen, und wir hatten ja schon gesagt, dass man den Film in drei Akte unterteilen kann. Genauso kann man meinen, wie sich meine Beurteilung von Film verändert hat, in drei Akte teilen, nämlich nach dem ersten, zweiten und dritten Sehen. Nach dem ersten Sehen fand ich einfach, ich hatte so ein paar Versatzstücke, ein paar Puzzleteile, was mir gut gefallen hat, was mir nicht so gut gefallen hat. Und ich konnte das noch nicht so ganz in ein großes Bild zusammensetzen. Ich wusste, ich muss dann noch mindestens noch einmal sehen. Nach dem zweiten Mal fand ich ihn, ja, sehr gut. Also, mir ging es eigentlich so ein bisschen wie dir, Christopher, mit Episode 7, dass ich ihn nach dem zweiten Schauen sehr viel besser fand, und das dritte Schauen hat es dann so ein bisschen relativiert und auf ein gutes Level jetzt gebracht, würde ich sagen.
Ja, zunächst einmal möchte ich mich nochmal bedanken, dass ich dieses Jahr hier wieder in dieser Runde anwesend sein kann, nachdem ich letztes Jahr ausgesetzt habe. Es ist mir eine Ehre, aber auch eine dringende Notwendigkeit, denn letztes Jahr ist hier natürlich Rogue One viel zu gut weggekommen. Nichtsdestotrotz, ich habe den Film erst einmal gesehen, was, glaube ich, ein Problem ist, weil ich auch denke, dass er beim mehrmaligen Schauen durchaus sich sehr verschiebt in der Wertung. Ja. Ich glaube, es ist der mit Abstand schwierigste Star Wars Film, den wir bisher gesehen haben, auch was eine Einordnung und Wertung angeht. Ich meine, darum wird es jetzt ja die nächsten, sagen wir mal, 5-6 Stunden hier gehen in dem Podcast. Summa summarum, nach meinem Kinobesuch war ich relativ aufgewühlt und überrascht und verblüfft, und seitdem oszilliert es eigentlich immer zwischen, okay, so kann man es eigentlich doch nicht machen, versus, naja, so ganz verkehrt ist es im Großen und Ganzen doch nicht. Wahrscheinlich wird sich das so wirklich on the long run nach 4 bis 5 Mal Sichtung ergeben, und natürlich, darüber werden wir vielleicht hinterher ganz am Ende nochmal sprechen müssen, was J.J. in Teil 9 daraus macht, ja, weil also der hat jetzt echt mal ein paar Probleme.
Es gab sehr viele Momente, da musste ich sehr an dich denken, deswegen freue ich mich auch, dass du wieder dabei bist, weil du ja in 7 schon gesagt hattest, ja, das mit den Jedis, das muss auch irgendwie mal, also it's die sind nicht die
Jedi to end, meine Worte.
Das sind nicht die sie sich immer darstellen und so, ne? Genau. Und irgendwie dieses Gut und Böse, das muss auch irgendwie mal, und das mit den Jedi so richtig, das muss auch irgendwann mal durch sein, und ja, so ungefähr.
Christopher ist noch dran.
Ist es das auch?
Ich warte einfach, bis der McSnyder ausgeredet hat. Ja. Wir haben ja keinen Zeitdruck. Ich finde, es ist der auf jeden Fall mutigste Star Wars Film bisher. Ich finde es sehr schön, was Rian Johnson mit den Fehlern von J.J. Abrams gemacht hat. Ich sehe zum Beispiel den Tod von Snoke so nach dem Motto, dass Rian Johnson zu J.J. sagt, ach komm, wieder ein Imperator, ich beseitige mal das Problem für dich, damit du das nicht mehr in deinem nächsten Film abhandeln musst. Ich finde...
Wildes Gestikulieren am Tisch.
Ich finde... ich fand ihn beim ersten Sehen sehr beeindruckend, sehr gut. Beim zweiten Sehen war ich sehr übermüdet und das hat sich dann gezeigt in den Stellen, die ich dann auch schwächer fand. Also in den Stellen, die ich schwach fand, bin ich dann einfach eingeschlafen und es waren vor allem die Szenen auf, ich will immer Hachi sagen, aber diese Insel heißt irgendwie anders. Achu oder wie heißt die Insel? Jede Insel auf jeden Fall.
Da, wo Luke wohnt.
Da, wo die Porks wohnen. fand ich einfach viel zu langatmig. Also der Film hätte gut um eine halbe Stunde gestrafft werden können. Es hätten viele Witze rausgenommen werden können und ich glaube, dann wäre es der beste Star Wars Film aller Zeiten gewesen. Und ich habe sehr viele Meinungen zu dem Film.
Also ich möchte kurz was zu Snoke sagen. Also
da habe ich auch gleich noch was.
Ja, genau. Weil ich habe ja diese gesamte nach Force Awakens, da gab es ja halt natürlich dann die ganzen Bücher dazu. Ich weiß nicht, hat jemand die Aftermath-Reihe von Chuck Wendy gelesen? Gut, da wird nämlich Snoke noch ein bisschen mehr vorbereitet, also angedeutet, dass eben Emperor Palpatine oder Darth Sidious mit Vader zusammen zum Beispiel deswegen auch diesen Death Star gebaut hat, um quasi Macht zu binden, zu verwalten, damit die beiden in der dunklen Seite dann sich halt dieser Präsenz widmen können, die aus den unbekannten Regionen kommt, die quasi nach ihm ruft und also irgendeine Präsenz ist, irgendetwas da ist und jemand, der so, also diese Präsenz schon sehr alt sein soll. Und ich sage jetzt mal ganz logisch, dann wird das wahrscheinlich irgendeine Präsenz sein, irgendeine Darkseid-Manifestierung, wie auch immer, der hingeht, vielleicht jetzt diesen Körper von Snoke hat. Dieser Snoke, der in diesem Bademantel und den Schluppen da rumsitzt und der Körper schon ziemlich kaputt und verdreht ist. Ich sehe das so, dass das Ganze geplant war und dass J.J. Abrams oder wer auch immer da im Drehbuch für zuständig war, völlig klar ist, okay, Snoke wird jetzt körperlich getötet, aber Snokes Geist oder wer er ist, ist nicht weg. Wir sehen den Force Ghost von Yoda, der viel dinglicher ist, viel aktiver als die Force Ghosts aus der Original Series.
Ja, und wobei das, also da muss ich kurz
aber ganz, dass, ich möchte das, ganz kurz was zu Snoke sagen.
Diese Yoda-Machtgeist-Darstellung, das war jetzt visuell irgendwie deutlicher. So, also ich hätte mir noch mehr gewünscht, dass er das zu sehen ist, dass das wie in der OT, also Original Trilogie, dass es ein Machtgeist ist. So hat man nur diesen blauen Schimmer gesehen und
genau.
Vielleicht haben nicht alle gerafft, dass das jetzt ein Machtgeist ist und nicht, dass Yoda plötzlich wieder da ist.
Also es war schon sichtbar, dass er so ein bisschen ätherischer wirkt.
Ich hätte mir das irgendwie ein bisschen deutlicher gewünscht.
Also ich,
zu diesem Körpertod, Geist noch da, das gab es ja in den Legends, also im Expanded Universe schon mit Palpatine, da hat ja auch sein Machtgeist noch weitergelebt.
Ja, der hat ja auch diverse Klone gehabt und Kinder und ja.
Ja, gut, das ist ja jetzt alles gecancelt worden.
Legends.
Was ich zu Snoke sagen würde, ich fände das äußerst schade, wenn das so ein Fake-Out gewesen wäre und der kommt als Geist wieder. Ich fand das eine sehr gute Entscheidung, dass sie Snoke umgebracht haben, weil das eine gute Reaktion auf die Fan-Theorien waren, die völlig überdreht waren, wer jetzt Snoke eigentlich ist. Und es quasi ein Wink mit dem Zaunfall ist, konzentriert euch nicht so viel auf die unnötigen Nebenplots, konzentriert euch doch mal auf die Hauptfiguren, die wir hier so aufbauen. Und Snoke ist doch völlig ein unwichtiges Licht, der ist da halt nur dieser Blöde im Hintergrund.
Ja, warum?
Und ich finde, Snoke soll tot bleiben, es geht doch jetzt um Kylo Ren. Kylo Ren, das
geht doch... Du meinst um Ben Solo?
Es geht um Ben Solo, Kylo Ren, er ist jetzt Kylo Ren.
Er ist Kylo jetzt.
Dass
Team
er
Ben Solo.
Nicht von der dunklen Seite verführt wurde, sondern Team als er Kylo. Die Wahl hatte, zur hellen Seite der Macht zu gehen, trotzdem aus freien Stücken und völlig bewusst zum Imperator sich aufgeschwungen hat. Und ich finde, das ist die wichtige Geschichte und Snoke ist völlig wurscht.
Ja gut, kann man so sehen. Ja. Also es ist halt so, wenn du diesen Aufbau hast über die Bücher und den Rest, hast du schon was Interessantes, was jetzt diese Dark Entity ist, die halt schon Vader und Palpatine halt schon gesucht haben und das jetzt einfach so abzukillen, egal ob es jetzt, wie du jetzt sagst, vielleicht
ein bisschen beim Hintergrund. Das ist aber nur in Büchern, das ist ja noch ein anderes
Level. Also es ist zwar Kanon, aber was in irgendwelchen Büchern steht, naja.
Ne? Ja,
also, lass uns doch mal beobachten, was im Film genau zu sehen
ist. Ich wollte noch was zu Snoke sagen.
Ja, ich habe auch was zu Snoke zu sagen.
Okay,
deswegen habe ich ja gerade angesetzt. Im Film sehen wir ja Luke eine Force Projection machen und seine Force Protection sieht viel jünger aus und gepflegter aus, als er auf der Insel
ist. Ja, genau.
Und gleichzeitig hatten wir in Episode 7 das Hologramm von von Snoke gesehen, das viel kranker, älter und zerrissener aussieht.
Na, das kann,
lässt auch, doch mal ausreden.
Das lässt mir nur den Schluss übrig, dass das auch nur eine Force Protection war. Weil er auch mächtiger ist, besser aussehen kann und sogar so zersäbelt werden kann, im Gegensatz zu der von Luke, die halt nicht so, der nicht so ganz so stark ist.
Aber,
und der das nicht so gut manipulieren kann. Ich meine, man sieht sogar, der fällt ja perfekt gerade dann um, wenn Hux in den Raum kommt.
Das war vorher schon.
Das ist doch gewollt.
Nee. Also, dass Snoke irgendwie anders aussieht, das kann halt der Projektion geschuldet sein, dem damaligen CGI-Stand. Dann, wenn es eine Projektion wieder gewesen wäre, so wie bei Luke, dann wäre sein Körper nicht geteilt worden und umgefallen ist er ja schon vorher, bevor Hux drin war. Als Hux reinkam, rutschte dann der Unterkörper daran.
Nochmal runter vom
Boden. Der war, glaube ich, schon vorher schon unten.
Ja, nee. Nein, ich finde.
Nicht? Nee, doch nicht?
Okay. Ich meine, das steht als Anschlussfehler in der IMDb, dass der zweimal runterrollt.
Ja. Ach, okay. Wirklich? Okay, dann.
Gut, dann war ich
auch nicht. Und das andere, was ich noch zu Snoke sagen wollte, dann bin ich erstmal ruhig. Snokes Tod war, dass, ja, der Aufstieg von Palpatine. Eigentlich hätte er das ja, er ist ja der Beste und er weiß, was in Kylo vorgeht, und das hat er aber irgendwie nicht kommen sehen. Und ich habe dann beim zweiten Mal gucken noch irgendwie drauf geachtet, so, von wem kam das jetzt eigentlich, aber offensichtlich eher von Kylo als von Rey. Und so wie damals die Jedis den Aufstieg von Palpatine nicht gesehen haben, hat Snoke seinen eigenen Tod nicht kommen sehen.
Aber die ganze Szene ist ja eine Reminiszenz an das Finale von Return of the Jedi. Das finde ich so schön, dass sie das so beschleunigt haben und dann nochmal so gedreht haben. Also, dass sie wieder so eine Reminiszenz an die alte Trilogie gemacht haben, aber das quasi nochmal um die Ecke gedacht haben.
Also.
Jetzt hören wir es wirklich.
Ich sehe bei Snoke jetzt zwei Probleme, die nicht unlösbar sind, aber die schon, finde ich, Probleme sind. Also das erste ist, dass sich als das Fandom darüber beschwert, wir werden nie die Backstory von Snoke erfahren. Ja, also wir haben was, er kommt aus den Unknown Regions, wie auch immer. Dann gibt's die Gegenfraktion, die argumentiert, von Palpatine wussten wir auch überhaupt nichts, ja, bis irgendwie plötzlich die Prequels rauskamen und da so ein bisschen was kam, und so richtig viel mehr wissen wir seitdem auch nicht. Wir vermuten auch nur, dass es der Schüler von Darth Plagueis war. Aber ansonsten fragen wir uns auch, warum hat er jetzt irgendwie da dutzende Jahre auf diesem ollen Naboo-Langweiler-Planeten abgehangen zwischen Gungans und so, ja. Das war schon alles ganz schön der Longcon, den er da gefahren ist. Also macht das alles so viel Sinn? Also vielleicht wollten wir diese Backstory auch gar nicht haben. So, dann sagt wiederum die Gegenfraktion, aber wir hatten jetzt eben die ganzen vorherigen Filme. Jetzt kann man nicht einfach sagen, es gab irgendwie eine Entität, die uralt ist, und wo hat die denn ihren Abdruck in den alten Filmen gehabt, ja. Also das ist schon, also ein bisschen mehr Backstory dazu haben, wäre schon ganz hilfreich. Ja. Der zweite Punkt interessiert mich mehr. Wenn, das wird jetzt so ein bisschen, denke ich, ja, Motiv bei vielen Themen sein, die wir durchdeklinieren, Johnson sagt, so, das interessiert mich nicht, ich löse das mal, dieses Problem für euch, ja, konzentriert euch aufs Wesentliche. Er schmeißt ja wirklich sehr, sehr, sehr viel über Bord, was J.J. Abrams gestartet hat. Das kann man machen, wenn ich dann etwas Interessantes, Wertiges, Neues, Interessantes dem gegenüberstelle. So, und da hast du jetzt gerade gesagt, konzentriert euch halt auf Rey und auf Kylo. Da würde ich jetzt auch mal einfach die provokante Gegenfrage stellen. Entwickeln die sich denn innerhalb dieses Filmes in irgendeiner Art und Weise? Wir sehen also, Kylo Ren ist ein Punk, das mag ich eigentlich ganz gerne. Ja, der bringt sich ja einfach erstmal alle um. Ja, hat echte Anger-Issues. Ja, aber beispielsweise hat man jetzt bisher keine 2 Sekunden den Eindruck gehabt, dass er irgendwie mal zur guten Seite wechseln könnte.
Was? Hast du nicht?
Nö. Das finde ich aber auch ganz okay so. Also es kann gut sein, dass es passiert, aber es ist im Film erstmal nicht angelegt. Ja?
Ich finde schon. Ich sag
und mal. Auf der anderen Seite haben wir Rey, die, finde ich, in Force Awakens viel stärker war als jetzt im neuen Film. Ich finde, sie hat als Figur stark federn lassen müssen. Sowohl als Frauenfigur in Bezug auf, kann sie selber autonom agieren und ist sie selber Trägerin und Pusherin der Handlung oder reagiert sie nur auf die Umgebung? Das ist immer so ein Benchmark dafür, wie stark Frauenfiguren insbesondere sind. Ich finde, da hat sie echt verloren jetzt im neuen Film. Und ob sie jetzt irgendwie mit der dunklen Seite liebäugelt oder nicht, das ist auch alles irgendwie völlig im Wagen. Das heißt also, eigentlich die beiden Hauptcharaktere, wenn man sagt, so konzentriert euch auf die, die sind am Ende des Films genau da, ziemlich genau, wo sie vorher auch waren, außer dass ihre jeweiligen Mentoren hin sind. So, aber ansonsten tut sich da nicht so viel.
Also,
und das ist ein bisschen so mein Grundvorwurf gegen diesen Film, das kann man bei fast allen anderen radikalen Entscheidungen genauso durchdeklinieren. Wir stehen am Ende von Teil 8 eigentlich Pi mal Daumen ziemlich genau da, wo wir vorher auch gestanden haben. Nur, dass irgendwie drei Viertel der Themen weg sind und vier Fünftel der Personen tot sind.
Kylo,
und viel mehr wird da eigentlich nicht gewonnen.
Kylo ist für mich so ein Stück näher noch von der, zumindest von der guten Seite, so ein bisschen noch so angetan, als dass Rey irgendwie mit der dunklen Seite liebäugelt.
Wo siehst du das? In welcher Szene? Das wollen wir vielleicht, das hätten wir ganz gerne, also weil da ganz
es scheint
ist,
zumindest so.
Wo
also
scheint
da
es
so? Würde ich gerne was
ja, die Dame.
Elle möchte was sagen.
Okay, und zwar, ich würde das nicht so eindimensional sehen, gut und böse, hell und dunkel, sondern ich würde sehen, was machen diese Figuren? Wie Rey, die zum Beispiel auf der Insel in diese Parallele zu der dunklen Höhle auf Dagobah, eben in diese
Grotte,
diese Grotte reingeht und quasi nach ihren Eltern sucht und man kriegt schon, also ich habe da so eine Reminiszenz fast an Harry Potter gehabt,
ja,
vor dem Mirror of Erised. Und die halt wirklich diese Wiederholung nur von sich selbst, da geht es, das ist unheimlich. Darkseid ist diese Begegnung mit sich selbst, in dieses eigene Loch fallen, sich mit sich selbst auseinandersetzen zu müssen und ihren Fragen in Leben und dann auseinander zu dividieren, auch, was ist überhaupt eine Lebenslüge, der ich bisher gefolgt bin. Und vorher auch zum Ende von Force Awakens will Rey noch zurück nach Jakku. Die denkt immer noch, ja, meine Eltern. Und
alle wollen zurück nach Jakku.
Ja, genau. Und sie, also unraveled, also ihre Lebenslüge, also die Sache mit den Eltern, und weiß, sie ist nur auf sich selbst gestellt. Das ist und also eigentlich, also strukturell Darkseid, ob sie jetzt gut oder böse ist, in einem mythologischen Sinne ist noch was anderes. Aber ich denke, die geben uns wirklich mehr Dimension, was Dark und Lightside wirklich ist.
Also die erste Empfindung, die ich hatte zu dem Film, als ich aus dem Kino kam, war, oh mein Gott, ich habe in jede Wendung geglaubt, die es in dem Film gab. Ich bin bei allem mitgegangen. Und eine dieser Wendungen, die ich mitgegangen war, dass als Rey und Kylo gemeinsam gekämpft haben im Thronsaal, dass es da etwas zwischen den beiden gibt, was dafür sorgt, dass sie in Zukunft auf einer Seite kämpfen werden.
Nennen wir es doch mal Sex.
Ja, das war die
Sex ist ja die Hand. Also ist ja Handsex in diesem Film.
Das war aber auch,
da gibt es ja diverse Szenen mit und ohne Handschuh. Also da kann man ja auch die ein oder andere Sachen reinlesen.
Auch dieser rote Raum wurde als sozusagen symbolische Sexszene gewertet.
Völlig d'accord. So. Also da sind wir uns einig, da geht was bei den beiden.
Jedenfalls, also ich habe während des Films schon gedacht, okay, ich werde hier an diesem Tisch sitzen und darüber reden, wie großartig es ist, dass sie ihn erst haben Hahn umbringen lassen, damit wir umso erstaunter sind davon, wie er jetzt mit Rey zur guten Seite geht. Und ich hatte diese Argumentation schon im Kopf und bam, dann war es wieder weggewischt. Und das war wirklich der Moment, wo ich ganz nah an seinen Zweifeln dran war von meinen Gefühlen.
Ich finde es aber generell sehr schön, wie sie dieses ganze Gut-Böse jetzt aufbohren so ein bisschen, und das ist das Einzige, was der Film für mich weiterbringt, dass es diese klare Trennlinie so nicht mehr gibt. Einerseits, ja, vorher immer wieder dieses leicht seichte, naja, die verkaufen Waffen an die Guten und an die Bösen, okay, mal dahingestellt, das ist ja immer so. Aber auf der anderen Seite dann auch klar, diese Ding, ich zumindest persönlich finde Kylo Rens Plan gar nicht so bescheuert.
Was ist
weil
denn
solange
Plan?
Beide Seiten existieren, egal welche, ob die gute TM oder die böse TM, ganz große Gänsefüßchen, wird das so oder so nicht enden. Die hacken die ganze Zeit hin und her aufeinander herum. Könnte man ja so mit einigen Konflikten in der Welt quasi wieder die Parallele ziehen. Egal wer jetzt wen und wer auf welche Seite geht, am Ende wird es wahrscheinlich so oder so nie enden, solange eine Seite noch existiert in der Form. vielleicht ist seine Lösung gar nicht so falsch. Und ob es jetzt die böse ist, würde ich auch groß in Frage stellen wollen. Ich weiß es nicht.
Also ich finde, sie bohren diese Verhältnis zwischen Gut und Böse, bohren sie in dieser einen Szene mit DJ heißt er, glaube ich, also Benicio del Toro, sehr schön auf, wo er hier zeigt, hier diese Waffenlieferanten beliefern auch die den Widerstand. Aber ich finde, es ist ganz eindeutig am Ende von The Last Jedi, dass Rey gut, Kylo Ren böse, diese Grottenszene,
wo aber sie, Ben nicht.
Sag ruhig. Dass Rey sieht ja, wird dann Versuchen geführt von der dunklen Seite der Macht und sagt dann irgendwie auch sowas wie, ich habe die dunkle Seite der Macht gesehen und sie hat mir nichts gegeben und dann wird auch noch aufgeklärt, ihre Eltern, das ist völliger Schwachsinn und die ist jetzt ganz, die wird, also diese Apotheose, die am Ende von Rey stattfindet, ich finde, das ist so einer der größten Kritikpunkte, die ich habe, dass hier wieder, also dass dieser Fake-Out gemacht wird, dass es heißt, nein, ich bin nicht der letzte Jedi, sondern Rey ist der letzte Jedi, das finde ich so schade, weil ich hatte so gehofft und ich war so begeistert, dass deine Theorie, Ralf, von The Force Awakens aufgegangen wäre, dass man sagt, hier Jedi abschaffen, das ist das Beste und generell Macht abschaffen ist das Beste. Und ich finde es so schade, dass sie sich das nicht getraut haben.
Er kann ja noch kommen.
Ja, also ich was sehr schön finde, ja? Ganz kurz, sorry, dass quasi aber in dem Fall das Gute das neue Böse entstehen hat lassen. Weil wir haben ja diese klare Szene, die ja quasi Ben Solo falsch interpretiert hat und damit ja zum Bösen wurde, wobei Luke ja. Hat das Lichtschwert gezogen und wollte ihn offensichtlich,
aber das,
da wenn auch nur überlegt, bla bla, attackieren. Aber er macht das neue Böse.
Genau, nee, da möchte ich eine Sache zu sagen, weil das, was Luke da macht, wie er also Kylo quasi diese katalytischen Moment gibt, der, indem er ihn angreift, dieses Dunkle in ihm sieht, das ist, würde ich jetzt zum Beispiel als Advocatus Diaboli sagen, das nenne ich Lightside Corruption. So wie es die Darkside Corruption gibt, war das quasi, er war vollkommen in seinem Jedi-Film, in diesem, das was eigentlich auch die Jedi bei Revenge of the Sith hatten, dieses total stocksteife, sich selbst überschätzende, wie so einer Kirche. Und alles, was nicht meiner reinen Lehre entspricht, muss weggemacht werden. Und das ist das, was also solange irgendwie es darum geht, Regeln zu erfüllen und es diese Regeln wegen der Regeln halt erfüllt werden und deswegen ist es gut und so weiter und die wahre Schule, das könnte man, also das ist das, was Luke halt quasi für mich da dargestellt hat, indem er eben den jungen Ben Solo da reingeschickt hat in den Film, also wirklich auf Snoke dann zu hören und die dunkle Seite zu suchen, weil für ihn die helle Seite eine Lüge geworden war durch diese Gewalt. Und das Zweite ist mit so einem Middle Ground zwischen beiden. Erstens, wer von euch hat Star Wars Rebels gesehen? Bendu.
Mhm. Ja.
Und das Bendu, das sieht nun mal auch, ich sag mal so, das haben sie auch für extra gemacht in diesem Baum, wo diese Journals of the Wills da stehen, diese Bücher stehen. Das sieht aus wie das Bendu. Der Anfang, auch in den Legends von diesen Orden, diese Jedi oder wie sie hießen am Anfang, bevor Hell und Dunkel sich aufgespaltet hat vor der 100-Year-Darkness. Das war halt eine Gruppe. Und ich denke, da läuft das
ist wahrscheinlich Bendu dieses Wesen?
Genau, was, okay. Mit der Stimme von Tom Baker, der vierte Doktor.
Okay, ja. Ich weiß ja, dass es dieses große Wesen ist.
Genau.
Der Bendu.
Ja. Das Bendu.
Also, was ich in dem Film sehr interessant finde, ist, dass wir ja eigentlich drei Figuren haben, die über unterschiedliche Wege zu demselben Schluss kommen. Also, Luke kommt zu dem Schluss, die Jedi müssen enden. Das war ein totaler Fehlschlag. Ich bin selber in die Falle gegangen, mich selbst zu überschätzen und zu denken, ich könnte Kylo von der Dunkelheit retten. Gleichzeitig sein früherer Schüler Kylo kommt auf denselben Schluss, dass dieses Hell und Dunkle, also Jedi und Sith, das sind veraltete Konzepte, die müssen überwunden werden. Und dann,
genau.
Und dann haben wir noch den Practical Approach von dem Codeknacker, der auch nochmal auf die Idee kommt. Ja, es ist eigentlich alles eine Industrie, es ist alles ein Geschäft und das, was hier auf diesem Wie hieß der Planet? Dagobah? Nee,
das war Cantonia und die Stadt heißt Cantobite.
Ja, was hier in Cantobite passiert, das hält das am Laufen. Und da haben wir drei verschiedene Wege, die auf dasselben Gedanken kommen. Das finde ich ganz interessant. Ja,
ich finde diese ganze Finn und Rose-Geschichte ist so eine nochmal eine dritte Ebene. Also wir haben die Rey und Luke, wir haben die Kylo Ren und Hux und wir haben die Finn und Rose. Und ich finde, die Finn und Rose, die geht am meisten in diese, diese Geschichte, was geht eigentlich mit den normalen Menschen dort ab? Was passiert außerhalb von Resistance und Imperium oder First Order?
Einfach diese Menschen in dieser Galaxis, die diese Auseinandersetzung in ihrem Alltag erleben müssen, ob sie es wollen oder nicht.
Bevor wir zu sehr springen, würde ich nochmal kurz bei Rey und Kylo Ren bleiben.
Ich muss nämlich auch noch was zu Rey
sagen. Weil es wird jetzt gerade eben die Szene erwähnt mit den Rückschauen, wie es denn eigentlich nun wirklich war zwischen Luke und Kylo Ren. Und ich werde noch viel Kritisches zu diesem Film sagen. Aber diese drei Rückblenden waren, glaube ich, in Sachen Storytelling das eleganteste, was wir in Sachen Star Wars bisher gesehen haben. Das heißt also, ein und dieselbe Szene, dreimal erzählt, mit einer völlig unterschiedlichen Wirkung, aber alle drei hatten Recht aus ihrer jeweiligen Perspektive. Ja? Das ist also eine Ebene an Storytelling-Cleverness, die ich aus Star Wars nicht gewohnt bin. Ich saß da also im Kino und dachte so, wow, das war jetzt clever. Sowas macht ihr sonst nicht. Ja? Kudos. So, und das Zweite, was mich wirklich von den Socken gehauen hat, war die Inszenierung der Force-Skype-Gespräche zwischen Kylo Ren und
Force-Studio-Link, bitte.
Rey. Also, Force-Studio-Link, ja, danke.
Ja, das war so toll.
Weil da halt wirklich nur mit dem filmischen Mittelschnitt-Gegenschnitt gearbeitet wurde. Eben keine Animation, kein irgendwie Picture-in-Picture, keine rotierende Kamera oder sonstige Schnuffis, sondern das, was wir echt irgendwie seit 1930 kennen und haben. Und in Sachen Kameraführung und Schnitt war Star Wars schon immer sehr konservativ. Ja, da wurden eigentlich noch nie besonders originelle Sachen gemacht. Also eine Bullet Time, ja, die gab es halt dann in Matrix, auch wenn es jetzt am Ende in der Tat bei Last Jedi dann auch kurz auftauchte. So, aber ansonsten war es immer sehr konservativ. Und das einfach genauso abzuhandeln, zu sagen, so Schnitt, Gegenschnitt, leicht verschobene Kameraperspektive und sofort ist klar, die reden miteinander, obwohl sie irgendwie in völlig unterschiedlichen Räumen. Fantastisch, da kann man sehr in die Hände klatschen. Ja. Und das sind solche Sachen, für die muss man diesen Film natürlich sehr feiern, wie, was auch immer man ansonsten kritisch sieht.
Da möchte ich halt auch was sagen. Was einfach handwerklich und das halt Rian Johnson wunderbar gemacht hat, ist aus weiblicher Sicht, sage ich das. Ist normalerweise, wenn du solche Szenen hast und dann irgendjemand mit wenig Klamotten erwischt wird, ist es meist die Frau und nicht der Mann. Und wir haben motherfucking Raylo bekommen. Wir haben den halbnackten, das ist Adam Driver, das war seine Figur, der war ja bei den Marines. Das ist wirklich halt so ein riesen Klumpen von einem Kerl, der gleichzeitig einfach irre geil aussieht. Und jetzt haben halt mal Jungs mitbekommen, wie es ist, im Kino zu sitzen. Aha. Weißt du, statt Transformers diese ganze Male Gays, sexy Frauen angucken, jetzt halt, ja, dann sitzen halt die Leute, die auf Männer stehen, also bisexuelle, schwule Männer und heterosexuelle Frauen da und sabbern vor sich hin. Und das fand ich halt in so einem Subtext einfach toll, dass dieses Seherlebnis umgekehrt worden ist. Ich habe das so abgefeiert.
Und
ich
fühlte mich da auch sehr angesprochen. Von ihr kam so, kannst du dir bitte irgendwas anziehen?
Ja.
Genau, kannst du bitte doch einen Umhang noch?
Nein, ich finde es schön, dass sie sagt, kannst du nicht irgendwie, also sie sagt irgendwie Kaul oder so, also irgendwie sowas typisches.
Kaul ist so eine Art,
So Umhang, so, bitte zieh dir was Darkseidiges an.
Vor allen Dingen finde ich interessant, was du gesagt hast mit den Rückblenden, dass das Rian Johnson gemacht hat und nicht J.J. Abrams, von dem, was eigentlich schon kennt, der das bei Lost schon perfektioniert hat. Mhm, ja. Und der hat es nicht gemacht.
Richtig.
Ja, ich möchte auch nochmal sagen, was für eine wahnsinnig gute Besetzung Adam Driver in dieser Rolle ist. Ja. Ich kannte ihn ja schon vorher aus Girls. Die Serie fand ich mäßig, aber Adam Driver kann einfach einen fantastischen Psycho spielen. Der kann einfach dieses, also wie du nanntest, Punkige, dieses entweder er hat wirklich sehr starke Aggressionsprobleme oder er kann das einfach wirklich sehr gut spielen. Ich möchte dem nicht persönlich begegnen und auch nicht nachts in der dunklen Straße, weil der ich finde, der ist wie, keine Ahnung, wie Christian Bale in American Psycho, oder fast noch besser sogar. Ich finde ihn einfach fantastisch. Ich freue mich einfach, Adam Driver, der soll noch viel mehr solche Rollen spielen. Der kann das ist einfach so ein, wie nennt man das, Method, Character Actor.
Ja, auf jeden Fall. Also
ja, und vor allen Dingen haben wir in dem Film davor gesehen, dass er auch ganz anders kann. Also bei Logan Lucky spielt er ziemlich andere Rolle.
Ja, aber da hat er auch eine Szene, wo er einen Molotow-Cocktail in ein Auto wirft aus Affekt.
Ja, der ist halt so diese Feuer im Hintern, dieser explodierende Charakter, der einfach...
Choleriker. Der ist einfach ein astreiner Choleriker.
Ja. Ich finde, er ist halt die wesentlich bessere Besetzung als sie. Mit Daisy Ridley habe ich immer mehr und mehr mein Problem, gerade jetzt im zweiten Teil fällt es mir immer schwerer.
Warum?
Ich habe sie schon ein bisschen mit Jon Snow verglichen. Die hat meiner Meinung nach 1,5 Gesichtsausdrücke und die einen davon nutzt sie ungefähr in dem Film. Mir ist es schauspielerisch einfach zu dünn.
Aber vielleicht hat sie auch, vielleicht nicht einfach genug zu tun bekommen in Last Jedi.
Ja, ich mag sie ja total gern. Also in dem Film hat sie mich irgendwie zum Teil ein bisschen an eine ältere Eleven erinnert, interessanterweise.
Also doch.
Aus Stranger Things.
Ja.
Ach so, Stranger Things.
Ja, ich finde einfach, bei The Force Awakens, die Einführung von Rey, die war wirklich perfekt. Ja. Beginn von der Scavenger-Szene bis hin, wo sie beim AT-AT zu Abend ist, das war Perfektion. Und das hat sich jetzt halt in The Last Jedi nicht wiedergefunden.
Aber ist es nicht ein bisschen so, dass The Force Awakens der Film über Rey war und dieser Film der Film über Ben war?
Genau. So, ich glaube, die hatten es ja auch so geplant.
Und das weiß ich nicht, aber das ist meine Idee dazu, warum wir ein bisschen weniger Rey-Feeling in diesem Film hatten. Ich finde trotzdem, zu deiner Theorie mit der, wie sie als Frauenfigur inszeniert wird, ich finde großartig, dass sie, also die Geschichte mit ihren Eltern.
Erzähl mal von deiner Wette.
Ja, also ich hatte eine Wette am Laufen mit jemandem darüber. Also ich sagte, Rey ist keine Skywalker und keine Kenobi. Also beide dieser Theorien habe ich vorher abgelehnt. Und warum? Das kam so ein bisschen aus meinem Herzen. Also ich wollte gerne, dass sie das beides nicht ist, weil ich es ganz wichtig finde, dass es hierbei die ganze Zeit darum geht, dass sie Rey ist und nicht, dass sie eine Skywalker ist, sondern sie als Person, die sie ist.
Also, dass sie ist ja noch nicht widerlegt.
Und
also.
Ich finde, es war so gut, dass es genau in diesem Film zu dieser Offenbarung kam, weil damit diese anderen Effekte, dass sie eben nicht so stark und aktiv handelnd inszeniert wurde wie im ersten oder in Episode 7, dass es dadurch in diesem Film ausgeglichen wurde durch diesen Fakt.
Achtung, Advocatus Diavoli. Es kann ja aber auch sein, dass Kylo ihr das genau einfach nur so gesagt hat, um sie auf ihre Seite zu ziehen.
Ist mir bewusst, glaube ich aber nicht.
Ich wünsche mir unheimlich sehr, dass das stimmt, weil ich es einfach vom Storytelling her wesentlich schöner finde. Mir gibt aber so ein bisschen die Abschlussszene da bei dieser Theorie Nahrung, weil da siehst du ja auch offensichtlich irgendeinen unter Anführungsstrichen Straßenköter, der auch die Macht in sich haben könnte, wo er dann quasi Luke Stern so als New Hope drüber zieht.
Was den Besen.
Genau, ja. Und er Force-Pult und Besen. Irgendein Sklave irgendwo, auch ein Straßenköter, genauso wie Rey. Vielleicht ist die hier zu Beginn der Jedi-Ratte quasi. Das fände ich super.
Was ich mir wünschen würde, dass diese finale Szene das Setup für die Star Wars Realserie wäre. Dass wir da die irgendwie so dass wir mehr auch von Kantorbeitern sehen.
Also das fand ich zum Beispiel sehr schön. Also sei es mit dem Spiegel oder diese letzte Szene. Ich sah diese letzte Szene, der Junge holt diesen Besen mit der Macht ran. Da
so subtil, okay, das kann man subtil, auch verpassen.
Und dann sieht man, ich habe quasi fast ja crossover-mäßig die Stimme von Hagrid gehört. You're a Jedi, Harry. Und ich finde, das ist halt auch was bei diesem Film spannend ist, sind diese ganzen vielen Referenzen an andere Filme. Zum Beispiel schon allein diese Bügeleisen-Szene, wo erst dieses Raumschiff landet und dann siehst du diesen Bügeleisen, ja, oh wo Gott, sie sich ja die Klamotten dann klauen. Also und das war Spaceballs. Diese Opernsängerin, die auf Canto Bight da überrollt worden ist von den ganzen Fathiers, das war das fünfte Element.
Ja.
Das waren da, und diese ganze Intertextualität in diesem Film, das ist hochaktuelles Storytelling, also diese Anknüpfungen zu schaffen, zu sagen, es ist alles eine Meta-Erzählung und die sich alle irgendwie gleichen und zu sagen, ja, das ist so. Und ich finde diese Parallelen eben zu Harry Potter, das halt mit Star Wars zusammen auch so ein großer aktueller Mythos ist, da anzuschließen, fand ich toll.
Ja.
Snyder wollte schon ganz lange was sagen.
Anakin war halt irgendein Machtprodukt.
Ja.
Anakin war ein Fehler.
Was war dieses, die Theorie, die Midichlorianer haben sich gerecht. zu der TV-Serie ganz kurz, da wünsche ich mir, dass sie zwar irgendwas im Star-Wars-Universum machen, aber irgendwas losgelöst, was
kennst was, die Petition?
Was nicht irgendwas, nee, weiß ich nicht.
Es gibt
was,
eine Petition, Old Republic Netflix-Serie zu machen. Und das fände ich so großartig.
Also irgendwas, was losgelöst ist von allen Filmen, was da, damit man sich da das nicht irgendwie potenziell beißt, irgendwie, dass es losgelöst ist. Ja.
Die ganze Old Republic-Welt so großartig ist.
Zu deinem Punkt. Intertextualität und postmodernes Zitieren und so weiter.
Exakt.
Das kann man schon alles machen, das kann man auch alles mögen. Dann weiß man auch immer, ich bin besonders clever und ich weiß besonders Bescheid und ich habe ganz viel Kultur wahrgenommen und bin der Checker oder die Checkerin. Aber ich finde, man muss dann auch schon noch irgendwo was Eigenes dazu produzieren.
Das haben die doch auch.
Ja, weil wenn du nur zitierst und nur Referenzkörper bist, so, was ist dann eigentlich deine eigene Substanz? Und das ist genau die Frage, die ich vorhin auch schon gestellt habe. Was ist eigentlich die Substanz dieses Filmes?
Da ist
und ich würde das genau drehen, was du gesagt hast, und sagen, das ist wieder ein Baustein mehr in meiner Mauer des Widerstandes gegen diesen Film. Das heißt, viel Fassade, viel Trickhandwerk, viel gutes Storytelling. Ja, aber dahinter ist eigentlich im Kern keine eigenständige Substanz.
Bitte elaboriere diesen Punkt.
Ja, also was für ein neues, interessantes Thema führt dieser Film ein, hinter diesen ganzen Fassaden?
Ich finde, also für mich ist das Neue, ist das, was ich schon gesagt habe, dass Kylo Ren, also es war ja immer so, irgendwie Sidious wurde irgendwie von der Macht verführt, von der dunklen Seite der Macht, Darth Vader wurde von der Macht manipuliert und verführt, also dass es immer heißt, ja, das sind eigentlich ist das, schlittert man da so rein. Und jetzt haben wir hier wieder, dass irgendwie Luke Skywalker Kylo Ren oder Ben Solo dazu gebracht hat, auf die dunkle Seite der Macht zu wechseln, und dann befindet er sich wieder an diesem Scheidepunkt, wo Rey sagt, komm mit mir, wir gehen zur Resistance. Und da wird klar, Kylo Ren entscheidet sich aus freien Stücken, da findet keinerlei Manipulation, keinerlei Verführung statt.
Eben, es ist keine Verführung, kein Einflüstern.
Ja, aber es sind dann halt wieder in dieser Dualität drin. Also ich hätte zum Beispiel einen bold Move und ein cooles Statement gefunden, wenn Rey gesagt hätte, ja, okay, wir probieren das mal, wir probieren mal einen dritten Weg. Cut, Film zu Ende. So, das hätte ich ein extrem starkes Statement gefunden, ja. Und dann kann man immer noch gucken, was JJ damit anstellt.
Ich sag ja nicht, dass ich das nicht besser gefunden hätte, aber ich sag, dass ich das, wie der Film jetzt ist, sehr interessant finde.
Nee, es ist nicht interessant. Es ist more of the same. Es ist die ewige Wiederholung dessen, was wir irgendwie seit
zwei Jahren. Aber ist das vielleicht nicht die Aussage?
Das ist
alles
auch mythologisches Erzählen, das ist zyklisch, das funktioniert so. Und ich sehe, da ist auf jeden Fall was Neues, weil eben diese, was sonst mehr Expanded Universe oder Legends war, ist eben diese Grey Jedi-Geschichte, die halt jetzt aufgemacht wird, um zu diskutieren, funktioniert dieser Mittelweg überhaupt?
Ja, machen Sie den auf? Sie geht, macht wieder auf, ich bin die Gute, er wird in die Rolle des Bösen hineingedrängt und damit haben wir es.
Genau, ist das Einzige, sie entscheiden sich aktiv dagegen, das zu machen.
Wir erzählen dieselbe Geschichte wie schon dreimal.
Allerdings hast du am Ende, also ich sehe zum Beispiel am Ende, wo in dem Rey und Kylo nochmal sich gegenüberstanden im Geiste und sie macht diesen Millennium Falcon zu, um alle halt mitzunehmen, und das wirkte nicht feindselig, es wirkte wie... Ja, entweder man kann jetzt Shakespeare bemühen und sagen, es ist so ein bisschen Romeo und Julia, aber ohne so viel Schmalz. Und sagen, okay, irgendwas verbindet uns, auch wenn wir quasi nicht jetzt auf derselben Seite sind und derselben Meinung sind, sondern da steht so eine gewisse Ambiguitätstoleranz zwischen diesen beiden. Und das ist wie so ein Elefant im Raum, dass sie sich quasi angucken und man weiß, da ist mehr. Und das hast du bei den alten anderen sehr schwarz-weiß Geschichten nicht gehabt, dass du diesen Art Leerraum dazwischen hast. Ein Leerraum, in dem die sich quasi treffen, wo nichts ist und quasi auch nichts gelten muss und sie da sich ausbaldowern können. Das ist auch dieser rote Raum für mich, wo sie also nachdem Snoke gekillt worden ist, also der erste Meister wurde getötet. Und damit einen luftleeren Raum geschaffen. Und die haben erstmals diese Praetorian Guards umgebracht und dann in diesem luftleeren Raum, in diesem Void da drin, sich erstmals dafür entschieden, nee, ich muss nach Hause, du musst nach Hause. Wir können jetzt nicht wieder zusammenbleiben, wir müssen zu unserem zusammen nach Hause erstmal. Aber wie
das
halt...
Alles richtig, nur dass dann direkt quasi in der nächsten Kylo Ren-Szene er halt den Mega-Psycho auspackt und sagt, ey, das ist noch nicht genug Laserfeuer auf Luke, pack mal noch fünfmal drauf.
Ja, weil er den nächsten Meister halt, das ist emotional, weil stell dir jetzt mal selber vor, du wärst in seiner Lage, du hast, also erstens dein erster Meister wolltet ihr ans Leder. Dann hast du deinen nächsten Meister gefunden, der dich wahrscheinlich auch irgendwie missbraucht hat und dich die ganze Zeit ausspioniert, du mental total angespannt bist die ganze Zeit, dass du schon allein ganze Räume mit deinem Lichtschwert zerstörst, wenn du sauer bist. Kylo Ren ist so ein angespannter Charakter, der eben in dieser Situation erstmals beruhigt war mit Rey, so ein bisschen Luft schnappen konnte, aber er wusste, Luke ist noch der, ich muss noch diesen anderen Meister töten, der mich dazu gebracht hat, dass ich alles, was ich für gut und richtig fand, plötzlich scheiße war. Ich habe Unterschiede in Realitäten gesehen. So war das, so interpretiere ich den Kylo. Und der hat also, muss immer noch damit klarkommen, dass er diese Realitätsunterschiede angleichen muss, dass er halt verstehen muss, wie gehe ich jetzt damit um und diese beiden Meister zu töten und dann kann er erstmals wieder wirklich atmen und das sehen wir im nächsten Film.
Ich wollte gerade sagen, genau, das ist super Überleitung, du machst extrem viel Raum auf für den 9. Das hat der 7. schon für den 8. und was war das, was uns der Regisseur gezeigt hat? Bei jedem Mal in your face spekuliert nicht, ich gebe euch nicht das, was ihr geglaubt habt, ich gebe euch nicht die super Theorie, ich gebe euch nicht sonst irgendwas, sondern im Endeffekt haben sie mit ihren große Anführungszeichen Humor, dann meistens jegliche Fanspekulationen in den Arsch getreten und sofort immer nur den leichtesten Out genommen. Wenn sie mir das im 9er jetzt machen, bin ich ihnen aber sehr, sehr, sehr böse und ich habe keine Hoffnung dafür, dass sie, wenn sie jetzt im 8er wieder nicht liefern, sondern relativ gerade weitergehen und wieder das dritte Mal über drei Teile die gleiche Geschichte erzählen, mir jetzt plötzlich im 9er das dann liefern, was sie im 8er schon hätten können, aber überhaupt nicht tun. Ich fürchte, das läuft genauso straight aus zu Ende. Das Einzige, was jetzt neu in der Story ist, es könnte auch ein Mädchen sein und es kann auch ein Niemand sein. Übrigens, Niemand und Mädchen fällt zusammen, finde ich jetzt auch aus emanzipatorischer Sicht eher relativ doof.
Hab dich jetzt akustisch nicht verstanden.
Es könnte ein Mädchen sein auch.
Was heißt, es könnte
ein Mädchen sein? Na, der Gute könnte auch ein Mädchen sein. So. Das muss es nicht so der große strahlende Held sein. Das kann auch mal eine Frau sein.
Das wurde ja schon in 7 erzählt.
Ja, und es kann auch halt Niemand sein. Das erzählen wir jetzt gerade in 8 und in 9 ist halt dann am Ende gewinnen sie doch.
Ich habe jetzt mal eine Frage an dich, Ralf. Und zwar Episode 5. Ja, im Empire Strikes Back. Was hat der denn aus deiner Sicht so großartiges Neues gebracht? Der macht doch...
Darth Vader ist Lukes Vater. Han Solo ist in Carbonit eingefroren. Wir erfahren durch Yoda erstmalig, was die Jedi überhaupt sind, weil wenn man sich nämlich nur Episode 4 anguckt, weiß man danach überhaupt nicht, was Phase ist, ja, von vorne bis hinten. Also es gibt, glaube ich, keinen Star Wars Film, der mehr Plots aufmacht und mehr Hintergrund aufzieht als nun gerade Episode 5.
Ja, aber ich muss Ralf auch so ein bisschen zustimmen, so richtig viel Neues gebracht hat Episode 8 jetzt nicht. Wir haben immer noch dieses der Krieg zwischen der, also vorher war es halt zwischen dem Imperium und der Rebellion, jetzt ist es der Krieg zwischen der First Order und dem Widerstand und...
Der Widerstand sitzt jetzt übrigens geschlossen im Millennium vor.
Genau.
Mehr ist da nicht mehr, das muss man auch mal festhalten.
Ja,
da, man, da geht nicht mehr viel.
Wo man vorher
das,
schon
das,
so...
Das, sag mal, habe ich das eigentlich richtig interpretiert? Es ist wirklich niemand zur Hilfe gekommen nach Crait. Nee. Das heißt also... Nada. Das geht irgendwie so ein bisschen unter, so in der
Handlung. Ich finde
das,
ja,
wohl wie auch, mit Leias persönlichem Code gesendet.
Es ist auch irgendwie sehr komisch, dieser Status, das haben wir jetzt in 7 schon gefragt, so, was ist eigentlich gerade los? Wer ist die First Order? Die First Order scheint irgendwie so die Resterampe vom Imperium zu sein.
Und auf einmal beherrschen sie wieder die Galaxis.
Die aus irgendwoher noch Ressourcen geschaffen haben, um irgendwie einen 20 Meter höheren und gorillahaften AT-AT zu bauen und
Ich sehe halt.
Das ist ein ATM-6.
Ich sehe halt
auf dem
Film zumindest heraus nicht, dass die First Order so sonderlich groß
mal,
ist.
Ich bin ja vorbereitet.
Aus dem
Das mit dem ATM-6 hatte ich vorher auch schon.
Aus dem Film heraus sieht es für mich aus, als wären die First Order auch nicht sehr viel größer als die 3-4 Schiffe, die da unterwegs sind.
Ja, ich will noch ganz kurz so den Eindruck vom Film jetzt. Ich habe sonst außer Rebels, ich habe nichts gelesen, gar nichts, keine Ahnung. Das ist halt der Eindruck, den man so aus den Filmen hat. Die First Order bemüht sich, also die Zeugnisnote wäre so, war stets bemüht. So, dass also eigentlich so richtig viel mehr Erfolg als die Jedi, das haben sie irgendwie auch nicht. Die haben wieder den Arsch voll bekommen.
Ja.
Kann man so sagen. Sie haben wieder ein Riesenschiff verloren.
Ja, also ich sag jetzt mal so, wenn du mitkriegst, wie eben diese Aftermath-Trilogie, die Chuck Wendig gelesen, ich kann jedem nur empfehlen, diese Dreiteiler zu lesen. Es spielt halt Post Return of the Jedi, also ein paar Monate nach der Schlacht von Endor, bis dann halt also das Ende des Imperiums tatsächlich, also nach Palpatine, und dann gibt's halt noch diesen Charakter Gallius Rax, der quasi noch so ein Stellvertreter für Palpatine war, nicht nur Mas Amedda. Und die versammeln sich quasi in diesem Unknown Regions mit ihren letzten großen Sternzerstörern, tatsächlich so ein bisschen Resterampe mäßig, und die First Order dann, die man dann später präsentiert bekommt, die du auch so von ihrer Entwicklung in dem Leia-Roman Bloodline präsentiert kriegst, wie diese neue Republik da sich Sachen rausspalten, sich einerseits diese Resistance bildet, aber auch diese First Order Follower sich da aus so einer konservativen Fraktion in diesem neuen Senat da herausformen. Und die First Order wirkt tatsächlich wie so eine Mischung aus Resterampe und einer Wut, dass diese Imperium nicht geklappt hat.
Kunde Neonazis.
Ja.
Also es ist nochmal
so ein Backlash. Es ist halt so eine Backlash-Bewegung, die vor allem sehr viel Geld hat, die sehr viel Material schlacht. Das hast du ja heutzutage genauso. Schau dir mal die ganzen Bot Wars an. Schau man sich einer an, was jetzt zur Zeit in der politischen Landschaft läuft. Hast du genau dasselbe. Und du hast halt diese First Order mit ihrer riesen Materialschlacht. Trotzdem haben die jetzt nach Starkiller Base nicht ein noch riesigeres Ding, sondern nur einen relativ großen Sternzerstörer. Aber jetzt nicht mehr die noch größeren
sehr Super, großen Sternzerstörer.
Aber nicht mehr den mega Superwaffe ausgegraben, sondern eher zu diesen Todesstern to go, halt dieser Rambock, quasi Todesstern als to go Rambock, fand ich sehr schön, wie dieses Downsizing plötzlich stattfand. Und tatsächlich dieses Standoff zwischen dieser alten Rebellenbasis und diese
ATM-6 heißen die großen,
gut. Und dieses Standoff zwischen den beiden, uns ist völlig klar, gut, die einen haben zwar jetzt mehr Material, aber die müssen sich auch neu finden. Da ist jetzt dieser Kylo, der sich zwar noch mit Hookstar noch palavert, aber man weiß nicht, was jetzt zwischen den beiden noch ausbaldowert wird. So, in dieser Reaktion ist nicht alles so geradlinig, wie man es denken mag. Außerdem sehe ich jetzt halt so jemand wie Kylo noch ein bisschen außen vor, so als Machtbenutzer, und nicht so diese rein faschistischen Glieder Hooks, der von seinem Vater ja erzogen worden ist. Sein Vater war ja der quasi für die Stormtrooper, diese statt Klonkrieger zu verwenden, tatsächlich diese Kinder Gehirn zu waschen, diese ganze Prozedere hat. Also Brendel Hux, der Vater von Armitage Hux, eben das Ganze entwickelt, damals noch fürs Imperium. Und sein Sohn übernimmt halt dieses Programm und diese First Order dann
übernimmt,
später.
Übernimmt ist gut. Ich zitiere mal aus dem Visual Dictionary, das fantastisch ist.
Ich weiß, ich warte noch drauf. Ich krieg das zu Weihnachten, das kam noch nicht an. Ich will dieses Ding.
Ich habe es von meiner Frau geschenkt bekommen.
Das muss Liebe sein.
Er hat nämlich seinen Vater umgebracht.
Er hat Brendel umgebracht,
um eben genau auf der Hierarchieleiter der First Order direkt weiter aufsteigen. Das steht also hier in der General Hux
Weil Armitage war ja auch so ein ungeliebtes Kind von Brendel. Ja.
Es ist generell so, dass diese Enzyklopädie enorm viele Fragen beantwortet, die man nach Gucken von Episode 8 hat. Ja, das heißt also, diese ganzen Texte, also diese Visual Dictionary, das muss man sich so vorstellen, das sind irgendwie so ein bisschen alberne Bilder von allen möglichen Personen und Gegenständen und Orten, und dann noch albern, also was heißt, man könnte sagen, mit feiner Ironie, mit ironischer Feder formulierte Texte, also beispielsweise so der Blick von General Hux, da ist dann also so ein Zeichen hin, unbarmherziger Blick, den er also
hat. Ist das auf Deutsch?
Ich habe
die ganzen Sachen auf Englisch immer.
Und ja, ich habe sie auf Deutsch, das ist auch gut. So, wohingegen hier ein anderer General, der halt Sorgenfalten wegen persönlicher Zweifel.
Aber es ist alles perfekt, es ist alles gut.
Was ich sagen wollte, diese ganzen Erklärtexte sind offensichtlich von jemandem geschrieben, der den Film schon gesehen hatte und unsere Fragen antizipiert hat. Das heißt also, ich würde sagen, so mindestens ein Drittel bis die Hälfte aller offenen Fragen, warum jetzt dieses und warum jenes, ist in diesem Werk für 16,95 Euro hier okay. beantwortet.
Sie jetzt direkt nochmal neben Ihrer Landesflagge.
Ich kann es sehr empfehlen. Und wenn jetzt also, ich habe es auswendig gelernt, das heißt also, wenn jetzt Themen unklar sind, ich werde jeweils dann hier aus dem Visual Dictionary
zitieren. Ich möchte mal eine Metafrage stellen. Ist das eigentlich, findet ihr das eigentlich gut, dass man so noch ein erweitertes Universe hat, das man entdecken kann?
Ja. Oder auf die Metaebene wollte ich auch gerade noch.
Oder muss so ein Film auch diese Fragen innerhalb des das Core-Universe beantworten.
Ja, das ist auch, glaube ich, das, was Star Wars ausmacht. Also, dass es da so viel nebenher noch gibt, dass sich Leute irgendwie in Büchern, Comics, Spielen austoben können, bis der Arzt kommt. Und für einen ist halt Star Wars nur so, ja, Filme, vielleicht noch so ein, zwei Serien. Und den Rest konsumieren sie aus irgendwelchen Gründen nicht. Und die anderen ja konzentrieren sich irgendwie auf alles oder auf nur bestimmte also Bereiche.
Mein Punkt wäre... Wie muss ein Film-Franchise funktionieren? Also Episodenfilme, wie muss das funktionieren? Die müssen, finde ich, für mich, also könnt ihr mir dann widersprechen, ich finde, Filme müssen für sich stehen und die wichtigen, großen Fragen erstmal beantworten, ohne dass man 10.000 andere Bücher dazu lesen muss, um dann zu verstehen, was steckt dahinter Snoke, was du da alles schon referenziert hast an Büchern, was da drin steckt. Der normale Kinogänger, wie ich, die normale Kinogängerin, die haben die ganzen Bücher nicht gelesen und ich finde, das muss halt trotzdem funktionieren und
das tut's doch.
Und aber ansonsten also, hängt man halt die ganzen Leute ab, die das nicht gelesen haben. Aber
da gibt's noch nur andere Filme, die so ähnliche Fässer aufmachen. Erinnert euch über unser Kulturpessimisten-Filmklassiker-Gespräch über Krull, wo ihr auch gesagt habt, Christopher, glaube ich, gesagt hat, so man spürt irgendwie, da ist noch mehr oder das macht irgendwie so den Eindruck, als wäre es für mehr angelegt, so da kommt irgendwie noch eine Fortsetzung oder irgendeine Backstory, die man noch erfährt.
Ich habe nichts dagegen, dass in anderen Medien das Universum noch größer gemacht werden kann, aber ich finde, Fragen, die ein Film aufwirft, müssen auch im Filmuniversum beantwortet werden. Aber
also im Fall von Star Wars sind es jetzt halt auch Sachen, die offiziell zugelassen werden quasi. Wenn nicht, dann wird es halt auch Offside passieren und ignoriert werden. Ne? Das
ja, aber es gibt halt eine Grenze. Ne?
Also ich will da noch was dazu sagen. Also ich möchte jetzt auch was dazu sagen, jetzt aus der Sicht von einer Medievistin und Philologin, die sich halt auch in Zwischenprüfungen wie Endprüfungen zum Beispiel mit dem Nibelungenlied befasst hat. Mhm. Und jegliche Mythologie
daher ist meistens deine Frisur.
Serving Daenerys Realness, genau. Und jegliche Mythologie bedient sich schon aus so vielen verschiedenen Quellen. Man hat zum Beispiel eben das Nibelungenlied, das kommt zum Beispiel, erstens wird damit der Untergang der Burgunder beschrieben, dann sind halt einige Sachen aus der Edda mit drin und Star Wars macht halt genau dasselbe. Es ist zwar irgendwie Science Fiction, spielt halt in dieser Weltraumsaga, aber es ist ein Mythos und die dann hingehen natürlich und ganz viele verschiedene verfranzelte Kontexte herzustellen, auch in sich selbst, nicht nur intertextuell, sondern in sich selbst unheimlich viele Ausläufer von Geschichten. Sogar jetzt auch eben mit Legends, den alten Kanon, der alte Expanded Universe und dem neuen, das hast du genauso mit alten mittelalterlichen Texten, eben ich sag jetzt mal das Nibelungenlied, weil es da schon auch verschiedene Storylines gibt. Es gibt Storylines vom Nibelungenlied, da hat Siegfried mit Brünnhild Sex gehabt und vorher eine Affäre gehabt, bevor sie Brünnhild später den Gunther heiratet. Man hat in der Hauptüberlieferung des Nibelungenliedes kommt das nicht vor, aber es gibt es halt in so einem anderen Kanon ist das drin. Und genauso funktioniert Star Wars. Star Wars ist eigentlich so das, was man so das bekannteste, was man hat an moderner Mythologie. Neben Star Trek. Star Trek hat zwar längst nicht so viele Kontexte. Star Trek badet nicht so in Kontext. Aber man hat diese Kinofilme, die für sich selbst, genau, Harry Potter genauso, man hat halt diese Kinofilme, die funktionieren für sich. Meine Eltern können die gucken. Die verstehen das. Die brauchen die Bücher nicht. Die fragen vielleicht jemanden, Star Trek funktioniert halt eher episodisch über die Serien. Da wird sowieso noch mehr erklärt, weil mehr Zeit ist. Aber ich
wir sollten mehr über Discovery reden.
Oh ja.
Ich find, okay, nein, das ist jetzt der Discovery-Podcast.
Können wir uns vielleicht darauf einigen, dass es hier einfach einen sinnvollen Schnittbereich gibt von Sachen, die man wirklich innerhalb der Filme erzählen muss und Dinge, die man auch irgendwie so offside klären kann. Und ich mache es mal einem einfachen Beispiel fest. Wenn jetzt hier in dem Visual Dictionary die Sache der Eltern mit Ray aufgeklärt worden wäre, so hier Ray, wie sie übrigens nebenbei entfahren hat, irgendwie hatte ihre Eltern waren Schrottsammler, Punkt. So, das kann man glaube ich nicht bringen, den Stunt. Das, was ich jetzt aber gerade eben vorgelesen habe, wie das Hux jetzt seinen Vater umgebracht hat, das erklärt nämlich nur eine genau andere Lücke, die du wiederum sagst, eigentlich aus dem Roman halt kommt, was eh schon irgendwie so drumrum schwebt. Ja, das heißt also, das ist dann wirklich, ich würde sagen, so diese ganzen Detailinformationen, solange die sich quasi in diesem Ring, der sich um die Kernerzählung sich rumbildet, solange die sich ständig gegenseitig referenzieren, ist das schon okay. Ja? Aber der Kern selber muss schon aus sich selbst heraus einigermaßen sich selbst erklären.
Tut er ja auch.
Also ich finde zum Beispiel den Vergleich zu Harry Potter da ein bisschen schwierig, weil bei Harry Potter hat man 7 Bücher und das war's. Und wenn man die 7 Bücher gelesen hat, dann weiß man alles, was man über das Universum wissen muss.
Das ist natürlich grundfalsch.
Tierwesen 1, 2, 3.
Und es gibt noch handgezeichnete Notizen von J.K. Rowling, die sie auf ihrem Blog veröffentlicht hat, die man nur entschlüsseln kann, wenn man ein Flash-Spiel gewonnen hat. Es gibt da noch so viele Geheiminformationen.
Pottermore, diese ganze
ja,
alles, was J.K. Rowling getwittert hat,
ja,
seit,
ist ja auch Kanon.
Also dass der Dumbledore
schwul ist,
das wissen
ist
wir
ja
auch nur, weil sie es getwittert hat.
Also das ist ja noch viel verworrener. Also da gibt es auch noch nicht mal offizielle Texte. Das ist ja fast schon Apokryphe Harry Potter.
Dann noch diese ganze Porno-Fanfiction.
Ja, natürlich.
ich möchte mal was noch auf was ganz anderes kommen, und zwar. Ich fand es sehr großartig, diese Praetorian Guards, die dieser Kampf, supergeil. Wir haben, ich glaube, also wenn überhaupt lange nicht gesehen, dass Lichtschwerträger gegen Nicht-Lichtschwerträger gekämpft haben. Also höchstens
Revenge of the Sith haben wir es.
Ja, gesehen. Genau, Episode 3 gegen die Guards von Grievous so ein bisschen, aber ansonsten war da nicht viel, und also die Guards haben sich auch noch ganz gut angestellt, ansonsten alle anderen haben irgendwie einen kurzen gezogen, und hier die Praetorian Guards haben doch irgendwie einen ziemlich ernsthaften Eindruck gemacht.
Und sind jetzt alle tot.
Und sind jetzt zwar auch alle tot, aber ich so...
No
die haben, haben heldenhaft gekämpft, möchte ich doch.
Das wäre zum Beispiel interessant gefunden. Kylo und Rey beide tot, und die Prätorianer machen es jetzt unter sich aus.
Genau.
Also ohne
Witz, und dann zieht einer das Helm ab und darunter ist Obi-Wan Kenobi. Nee, ich finde vom Design her finde ich die Praetorian Guards sehr schön, weil die ja so schon sehr stark an Samurai-Ritter erinnern, was ja dann quasi der Rückgriff auf die Ursprünge von Star Wars ist, wo ja sehr viel japanische Mythologie drin steckt. Also ich finde das Design, also da kann ich mich gar nicht dran satt sehen. Vor allem der einen, der dann tatsächlich diesen wie so einen Schirmhut hat. Ich finde auch der Thronsaal von Snoke, das ist Technicolor Porno.
Ja, ja.
Das ist, und dann
The
wie das
Red
dann
Room
auf,
of Pain.
Ja, und wie das dann aufbrennt. Also das Set-Design in Snokes Thronzimmer war einfach fantastisch.
Wie wir übrigens hier in dem Visual Dictionary aber lernen über die Prätorianer. So, es sind ja 8 und es sind 2 Pärchen jeweils.
Okay.
Das heißt also, die haben nicht 8 verschiedene Waffen, sondern es sind halt quasi 4 Waffensettings und dann immer 2, dass wenn einer schon umfällt, trotzdem dessen Waffenklasse noch
da
weiter...
Da habe ich noch eine Frage, weil das war, was ich sehr frech fand, was wir noch nicht drüber geredet haben, wo aber auch sehr viele Spekulationen ist, sind die Knights of Ren. Die Knights of Ren wurden uns noch nicht präsentiert. Und gibt es das her, dass eigentlich diese Knights of Ren die Prätorianer sind?
Nein, auf gar keinen Fall sind das Prätorianer.
Nein,
und sie tauchen,
halt gemunkelt.
Aber sie tauchen auch im Visual Guide mit keinem Wort auf. Und das ist eine der Sachen, die ich diesen Film so zum Beispiel wirklich ankreide, ja.
Dass die Knights of Ren nicht vorkommen.
Sloppy Storytelling, ja. Also, weil das ja, man kann sagen, Rian Johnson zeigt halt irgendwie J.J. Abrams permanente Mittelfinger und sagt so, interessiert mich nicht, räume ich ab. So, dann hätte die auch gleich umbringen können. Ja, dann hätten die auch irgendwie, sagen wir mal, die Insel angreifen können und wären da irgendwie abgemetzelt worden, was auch immer. Aber J.J. kann es ja zurechtbiegen in Part 9, das kommen wir heute noch drauf. Aber das, also was ist eigentlich mit Kylo Rens Truppe, weil die sind ja offensichtlich noch da. Ja, weil in Teil 7 heißt es so, hier, ne, deine Knights of Ren wurden noch nie vor eine solche Prüfung gestellt. So, also offensichtlich gibt es die ja noch. Und wo die ganze Zeit jetzt irgendwie rumlungern, ja, man weiß es nicht. Ne? Das hat Johnson halt nicht interessiert.
Also ich habe beim ersten Mal, wo die Szene dann losging, habe ich das extrem gefeiert, endlich mal diese Wachentypen da in Action zu sehen. Und man hat ja auch gesehen, dass sie einiges drauf haben. Also sie haben diese beiden
machtbegabten
Figuren ja ziemlich in Schach halten können eine ganze Weile.
Man hat ja auch vorher schon gesehen, okay, da sind wieder die Wachen, die irgendwie schon Palpatine hatte, aber irgendwie sehen die anders aus, und als Rey irgendwie ihren ersten Versuch startet, zappeln die auch sofort los und man merkt so, okay, die sind einen Zacken schärfer drauf als die vorher nur ja gut rumstanden, einen guten Eindruck gemacht
haben. Ja, genau.
Übrigens, was für eine geile Szene, wo Snoke das Laserschwert um Rey rumfliegen lässt, um sie dann in den Nacken damit zu hauen. Also der Film hat einfach ein paar kleine Miniaturszenen, die ich würde sagen schon zu den coolsten im ganzen Star Wars Universum gehören, aber er hat leider genauso viele schreckliche Humorszenen, über die kommen wir
genau, und sogar am Anfang vom Film, wo hier Snoke sich gegen Kylo kurz wendet, dann sind sie sofort auch in Angriffsposition kurz.
Ja.
Aber ich wollte jetzt vielleicht noch mal zum Anfang des Filmes, das, was ich sehr, sehr schön fand, als eben Finn in diesem Krankenhaus liegt, irgendwie aufstehen will und dann naked und leaking durch die Gänge geht und Poe Dameron hört das Wort naked und leaking und springt zu ihm hin. Diese wunderbare Anspielung auf diese homoerotische Elektrizität zwischen diesen beiden.
Und dann war es plötzlich weg im zweiten Teil des Films.
Müssen wir drüber reden.
Warum, Poli?
Ich finde, es war total weg im zweiten Teil des Films.
Deine Frau dazwischen kommt.
Genau, mein Rose.
Aber geht's nicht Polyamorie?
Evil Bitch.
Ja.
Warum denn?
Ja, weil wir, also das wird jetzt kein Gay-Couple, weil also offensichtlich...
Warum? Die könnten ja auch bisexuell...
Ja, natürlich könnten sie, aber dann würden sie nicht diesen Film mit diesem Kuss zwischen
also wenn
den
sie das
beiden
jetzt auf Polyamorie
lassen,
umdrehen, dann bin ich wiederum
geil,
sehr dafür.
Aber ich glaube nicht ganz toll.
So, das
aber da kam auch nichts von Finn irgendwie, das ging sehr von
Raus
aus.
Ja, ich glaube,
Finn
hat einfach keine Zeit dafür. Das war beschäftigt mit Abhauen.
Ja.
Aber trotzdem, es wird thematisiert, dass eben Poe auf Finn steht.
Ja.
Und da gab es noch eine zweite Szene. Es gab eine zweite Szene zwischen den beiden, die so gut war.
Vielleicht ist es
als Poe zu den X-Wings gesprintet ist, zu den X-Flüglern. Super deutsche Synchro.
Ja.
Da diese Explosion war, weil reingeschossen wurde und er dann da am Boden liegt und Finn zu ihm hinstürmt und guckt, wie es ihm geht. Das war so die zweite Szene. Also das waren meine beiden Finn und Poe Momente in diesem Film und leider gab es davon einfach dann später nichts mehr. Also
ja,
auch
am Ende
in den Szenen, wo sie dann zu dritt waren, wo sich Poe zum Beispiel den Plan von den beiden hat erklären lassen, von Rose und Finn, da war das plötzlich überhaupt nicht mehr zu spüren. Das hat mich ein bisschen traurig
gemacht. Ja, am Ende muss man eigentlich schon fast sagen, die Szenen, die du jetzt gesagt hast, muss man jetzt eigentlich im Nachhinein, nachdem man den ganzen Film gesehen hat, als, ja, das ist schon fast queerbildig, wie es im Buch steht.
Na, wie es im Buch steht, weiß ich nicht, weil wir wissen noch nicht, ob es nicht im Neunten noch zu irgendeinem Ende geführt wird.
Ich würde da gern mal Mäuschen spielen, was da für Diskussionen bei Disney passiert sind. Weil ich wette, da wurde, also ich glaube, diese Anziehung wurde ja so ein bisschen durch die Fanbase verstärkt. Also das
und
war
durch die beiden Schauspieler.
Und die Schauspieler.
Aber es war nicht im Force Awakens inhärent angelegt. Das haben die Fans darin gesehen und dann wurde das immer so in der Echokammer verstärkt. Und dann muss es Diskussionen bei LucasArts und bei Disney gegeben haben, machen wir das oder machen wir das nicht? Und ich wette, da gab es bestimmt mehr als ein Meeting zu diesem Thema.
Mhm. Ja.
Und vielleicht muss es einfach mal einen mutigen Executive bei Disney geben, der sagt, das machen wir jetzt und dann wird das passieren. Aber ich glaube einfach, Disney ist einfach noch viel zu konservativ für sowas.
Ich glaube, das ist noch nicht mal Disney, sondern Disney ist teilweise noch so konservativ, weil Teile gerade des amerikanischen stockkonservativen Publikums dann durchdreht. Das hat man ja auch bei manchen
Die drehen ja so oder so durch.
Bei manchen anderen Kinderproduktion, wo sie sich dann aufregen, oh, da ist jetzt ein homosexuelles Paar dabei bei irgendwie.
Oder wie sich alle aufgeregt haben, was ein Schwarzer in der ersten Szene vom Force Awakens Teaser. Dass es einen
Sturmtruppler gibt, das war ja heiße Diskussion.
Ja, genau. Und ich denke, Disney selbst oder halt LucasArts selbst würden Derwich gerne mal was machen und deswegen dieses Mäuschen spielen wäre so spannend, weil ich denke, die selbst hätten dann viel progressivere und spannendere Ideen, aber die müssen halt diese Abwägungen machen für diese Mainstream-Temperatur quasi.
Ja. Ich würde eher nicht sagen, dass das so ein USA-Ding ist, weil wir hatten dieses Jahr genug Filme aus den USA, wo es anders gelaufen ist. Zum Beispiel Atomic Blonde.
Und da muss ich dir was dazu sagen. Das ist absolutes Queerbaiting. Das ist absolut, man hat also eine schöne, attraktive Frau, wie ein Agent, James Bond-mäßig, die vielleicht auch mal Kerle flachlegen konnte. Nee, wir machen sie lesbisch, damit wir klar sehen können, oh, Lesbenporno-mäßig, hier die Macht mit Frauen rum, das ist... Sorry, jetzt mal ein bisschen direkter gesagt, das ist nicht wirklich progressiv, das ist pseudoprogressiv.
Ich fand's gut, aber wir reden ja hier nicht über Atomic Blonde heute, deshalb sollten wir
solche abschalten.
Ich würde mal gerne ein kleines Experiment mit euch machen, weil wir haben ja schon festgestellt, ich habe Wissen, das ihr nicht habt.
Herrschaftswissen.
Es wurde eben kurz die Szene genannt mit Finn, wo er erwacht und da mit seinem mobilen Bacta-Tank, der hier übrigens auch lustig beschrieben ist, wie dieser mobile Bacta-Tank eigentlich funktioniert hier im Visual Dictionary. Was hat Finn eigentlich vor? Mal kurz in die Runde, was, also er ist erwacht und er will ja zur Rettungskapsel.
Er war ja irgendwie besorgt um Ray, ne? Da seine erste Frage war ja, wo ist Ray?
Er sagt nur den Namen, Ray.
Ja.
Er will Ray suchen, würde ich jetzt auch sagen.
Okay. Also ich gehe jetzt auch, also da wirst du wahrscheinlich mehr wissen, aber er fragt halt nach Ray und ich sehe Finn als jemand, der irgendwie abhauen will und gleichzeitig sich unwohl fühlt, noch mit seiner eigenen Situation als Ex-Stormtrooper noch hadert, war sehr verletzt, muss also mit seiner Gefühlswelt klarkommen und hat also diese sehr tiefe freundschaftliche Verbindung zu Ray gefunden, die irgendeinen Anker für ihn darstellt und er will zu diesem Anker hin.
Ja, genau, also für das andere Ding ist halt so, dass Finn halt gemerkt hat, okay, nee, das First Order, das ist irgendwie nicht mein Ding und jetzt hat er gesehen, da ist der Widerstand, okay, die gibt's und klammert sich dann daran und tut alles dafür, aber ich glaube, also worauf du hinaus willst, das, so richtig sieht man nicht, was
ich hätte noch
seinen Weg geht, ne? Das
ein Zusatzpunkt wäre für mich noch, also dieses Ding, in dem er da ja so liegt und er ist irgendwie verkabelt und verschlaucht und so, wer weiß, ob ihn das noch an irgendwas aus seiner Vergangenheit zurückerinnert, irgendein Flashback, wer weiß, wie das mit der Gehirnwäsche und so weiter alles abgelaufen ist, ob es da vielleicht irgendwas gab, was bei ihm hochgekommen ist, was ihn erstmal zum Rennen gebracht hat.
Also ich habe den halt auf Englisch gesehen und ich glaubte viel verstanden zu haben, aber vielleicht irgendwie nicht genug. Ich war total verwirrt von der Szene, dass er schon wieder abhaut. Ja, also ich dachte, wieso
das
macht
der total Sinn, das wieso, war so in Character.
Wieso macht der sich jetzt schon wieder aus dem Staub? Er war doch eigentlich am Ende von Episode 7 schon weiter, ja, dachte ich so. Und hier in dem Visual Dictionary steht aber genau drin, dass er sich also auf die Suche nach Ray macht. Das hat sich ja bei mir in dem Film überhaupt nicht erschlossen, ja.
Aber es ist doch also, seine erste, durch die Verwirrung, die er noch durch den Bagdad-Tank hat, der erste Gedanke, der ihm so hochkommt, ist Ray.
Ja, aber dann kommen dazwischen irgendwie 5 andere Szenen mit ihm und da sagt er nicht, ich muss Ray suchen. Also.
Aber er sagt doch da eigentlich gar nichts, sondern er rennt nur die ganze Zeit und guckt.
Aber offensichtlich war ich der Einzige, der das Problem hatte, weil ihr habt jetzt alle gesagt, ja, er will Ray retten, dann scheint das so zu sein und ich habe da einfach nicht aufgepasst.
Ich frage mich allerdings die ganze Zeit, was sein Plan ist, weil wie wollte die retten? Sich mit der Rettungskapsel abschießen und dann? Die Macht wird mir helfen.
Wir haben nie gesagt, dass er einen guten Plan hatte.
Das steht hier übrigens auch. Er denkt selten mehr als 2 Schritte voraus.
Okay.
Ja, wie er zum Beispiel nicht darüber nachdenkt, Rose einfach von Anfang an zu erzählen, warum er da an dieser Rettungskapsel ist und nicht erst sich da diesen komischen drumherum Ausredeplan zu überlegen.
Da ist er ja gar nicht gekommen irgendwie, ne? Das hat er ja versucht, aber...
Ja, aber da hätte er, also wenn er da ein bisschen vorausschauender geplant hätte und gesehen hätte, okay, da ist eine, die ist dem Widerstand absolut verfallen und zugewandt und wenn er ihr von Anfang an seinen Plan erklärt hätte, dann wäre es überhaupt nicht zu diesem Taser-Angriff da gekommen.
Wir müssen über Kommunikation reden, weil Kommunikation ist eines der Themen, das in dem Film total verkackt wurde. Also vieles hätte mit stimmiger Kommunikation aus dem Weg geschafft werden können oder gar nicht erst passieren sollen. Zum Beispiel hätte dieser Admiral Holdo da einfach mal klar auf den Tisch packen sollen, so, ja, das ist jetzt der Plan,
genau,
da wollen wir hin.
Das fand ich eben
und
nicht
gut.
Doch, also es fehlte dann dieser Ausraster von Poker mit der Revolte da, mit der Meuterei, da wäre dann ein Moment gewesen, wo Holdo dann hätte sagen müssen, Moment, pass mal auf, so und so.
Also was man anders filmisch hätte machen können, ist diese Need-to-Know-Geschichte, etwas deutlicher zu machen für die Menschen im Kino, die Zuschauerschaft, da deutlicher zu machen, ja, es gibt so eine Need-to-Know-Sache und Holdo hat also ein Ass im Ärmel. Aber ich sag jetzt, die Situation, in der es im Film war, das war ganz klar halt so eine typische Geschichte, wie man es auch aus anderen, aus Aktivisten, aus Parteien, aus Firmen, wie auch immer kennt, wo es verschiedene Ideen gibt, wie man jetzt in einer Notsituation vorgeht und das Management nun mal mit einem größeren Blick für alles, weil Holdo wusste, da ist great, sie wusste, man kann eben versuchen, das Personal durch diese Transporter dann dahin zu bringen, um diesen Last Stand zu machen, weil das große Schiff nicht mehr tragbar ist und das eben nicht so stark weitergegeben wird. Und dieser Hotshot Poe Dameron, der genauso hingeht, boah, jetzt sofort zerstören, das und das machen, Aktionismus und so weiter. Und es war einfach ein Standoff zwischen Leuten, die im großen Kontext denken, im großen Spiel denken und andere Leute, die eben einfach nur in ihrem eigenen Film sind und mehr nicht sehen. Und das operativ wunderbar gezeigt.
Also ich kann das nachvollziehen, dass das der Gedanke dahinter war. Ich finde aber, es ist filmisch einfach nicht gut gemacht.
Ja gut, gewesen. Deswegen sage ich ja,
und
filmisch
das ist halt,
hätte man das
und
anders.
Ich würde das noch ergänzen. Das war schon einer meiner Kernprobleme mit Rogue One. Dass wir jetzt hier erstmalig zwei Filme haben, in denen wir so etwas wie eine zerstrittene Rebellion haben. Ja? In den alten Filmen war eigentlich immer relativ klar so, das ist jetzt hier die Rebellion und da ist Admiral Akbar und da ist Leia und die wollen alle dasselbe und die machen alle dasselbe und ziehen ihr Ding dann durch. Und wir haben jetzt zwei Filme, Rogue One und jetzt halt Last Jedi, in denen das nicht mehr so der Fall ist, in dem plötzlich hier das insofern realistischer ist, als dass man sagen kann, die haben unterschiedliche Strategien, unterschiedliche Prioritäten, unterschiedlichen Hintergrund, aufgrund dem sie versuchen, Entscheidungen zu treffen. Das kann ich schon alles sagen, ja, okay, so kann man das machen, aber dann muss ich dem auch ein bisschen Zeit und Liebe gönnen. Das kann ich nicht,
ja,
so als hinterletzten Neben-Neben-Neben-Plot reinsetzen.
Völlig
das verstört
richtig.
Mich nämlich zutiefst. Ja, weil nämlich ja. In Rogue One war es eine Szene, wo dann irgendwie dann da, wie heißt überhaupt da die Heldin von Rogue One? Ich habe das zum Glück schon vergessen.
Also.
Genau. Eine der unsympathischsten und bescheuertsten Charaktere der Star Wars Geschichte, okay, dann da eine völlig desolate Rede hält, ja, die zum Glück niemanden beeindruckt, weil es einfach eine dramatisch schlechte Rede war. So, aber trotzdem, dann war das Thema schon wieder weg mit irgendwie so den Rebellionskonflikten. Und genau was Ähnliches haben wir jetzt auch so. Man kann sagen, es wurde ein bisschen an Poe dann nachdekliniert, damit er auch irgendwie so einen Erkenntnisprozess am Ende hat, dass Ballern nicht immer das Beste ist. Aber dieser Film ist schon so voll mit verschiedenen Themen, ja. Ich hätte das an der Stelle, glaube ich, einfach weggelassen. Ich fand so, im Fandom wird die Theorie gemacht, warum hat nicht Admiral Akbar das Raumschiff hinterher mit Hyperlichtsprung reingefahren? Das wäre eigentlich für ihn ein sehr cooles, würdiges Ende gewesen. Um Laura Dern wäre es ein bisschen schade gewesen. Ich fand sie ganz cool. Nicht so cool wie jetzt in Twin Peaks, aber es war schon in Ordnung. Aber mit Admiral Akbar hätte man das ohne diese ganze Rebellionssache,
wäre
man sauber
Abgang
durchgekommen
gewesen.
Und hätte nicht das 597. Thema noch in diesen Film reingepackt, wäre es, was eigentlich out of character in Sachen Star Wars ist. Ja, weil die Rebellion ist eigentlich der Ort, wo irgendwie die Leute zusammenhalten und durch dick und dünn gehen.
Aber es ist ja nicht
Wenn man
Rebellion.
Das aufbricht, kann man das machen, aber dann muss es ein Hauptthema sein.
Genau, also es ist ja nicht die Rebellion, es ist ja der Widerstand.
Aber der ist doch ein und dieselbe
Kraft. Ja, aber ich habe das Gefühl,
nee, inklusive das, Personalunion.
Das scheint nein. was Unterschiedliches zu sein, weil sonst würde es ja nicht anders heißen. Ne? Also das.
Ja, das wissen wir ja nicht, weil es uns nicht erklärt wird. So, dann habe ich das Recht, das Scheiße zu finden, wenn es mir nicht erklärt
aber
wird.
Ich möchte
also in diesem Visual Dictionary, Entschuldigung, ja, da sind auch drei Seiten über die Charaktere des Widerstandes, die ich alle überhaupt gar nicht gesehen habe in dem Film, aber man kann sie dann jetzt als Actionfigures verkaufen, weil sie hier drin auftauchen. So, und bei allem steht, haben schon zu Zeiten der Rebellion mit Leia Organa zusammengearbeitet. So.
Ja.
Das sind alles Veteranen hier, über irgendwie vier Seiten, irgendwie 30 Hanseln.
Was ja dann nochmal für mich heißt, Rebellion und Widerstand ist irgendwie, also der Widerstand ist so, genau wie die First Order, so der Rest von dem, was vorher da war. So.
Ja, also so wie ich das in dem Film verstanden habe, ist das so ein bisschen so ein, ja, wir haben noch nicht verdient, uns Rebellion zu nennen. Dass man so zurückschaut auf die Taten, die die Rebellion gemacht hat und dass man sagt, nee, nein, das haben wir noch nicht verdient, den Titel. Und am Ende des Films wird ja auch prominent gesagt, heute wurde die Rebellion wiedergeboren. Und das ist genau das, was in dem Film passiert. Sie verdienen sich die Sporen, quasi sich wieder Rebellion nennen zu können.
Ja, und sitzen zusammen in einem Raumschiff. Also mir ist noch nicht klar, wo da jetzt die Ressourcen herkommen sollen, um jetzt irgendwo was aufzubauen.
Aus dem Outer Rim.
Da sind keine X-Flügler.
Ja, aber ich finde, einerseits fand ich das sehr merkwürdig, wie sie Admiral Akbar verabschiedet haben aus der, aus dem Franchise.
Ja, das fand ich auch stark.
Es ist so ein bisschen so ein Boba Fett-Charakter, hat eine coole Szene, aber dem müsste doch klar sein, dass das ein Charakter ist, der für viele Star Wars Fans unheimlich wichtig ist. Und dann in so einem Nebensatz fallen zu lassen, ja, Admiral Akbar ist da auch umgekommen. Das kann man doch nicht machen. Da hatte random Aquarana 23 in Rogue One die bessere Szene.
Ja, ist richtig. Lass uns doch mal einfach mal kurz jetzt mal so einen 10-Minuten-Rant über die ganz dramatisch schlechten Szenen machen, damit das hier nicht untergeht.
Ja, also ganz zu Anfang, das habe ich vor ein paar Tagen auch gelesen, so was mir auch beim zweiten Mal aufgefallen ist, ganz am Anfang die Bomber, wenn da ein Bomber so viel Schaden anrichtet, warum haben die so lange gewartet, bis sie da über dem Schiff sind, warum haben sie
Weil
nicht irgendwie
der
schon...
Weil da der Exhaustport ist.
Ja, ist egal, Bomben fallen lassen, irgendwas kaputt machen. Wird das Schiff schon irgendwie erstmal beschädigen und.
Also,
mit und dieser. Das nächste ist dann so, woran ich dann auch nicht gedacht habe, als ich es dann gelesen habe, so, stimmt, wie fallen denn Bomben in also, der Schwerelosigkeit?
Um das Visual Dictionary mal zu bemühen.
Oh, da ist ja ganz was
das,
Neues.
Das ist genau das, was ich eben meinte.
Das lasse ich mir jetzt gerne beantworten. Ich habe dann so überlegt, so, naja, vielleicht haben die irgendwelche Schwerkraftgeneratoren oder das Schiff hat irgendwie, zieht an.
Nein, also keine Ahnung, vor allen Dingen. Das ist das, was ich eben meinte. Das sind genau diese Fragen, die hier geklärt werden, die jeder hat, wenn er diesen Film guckt. Wie zum Teufel läuft das mit diesen Bomben hier in der Schwerelosigkeit? Also ein paar Sachen sind dazu zu sagen. Erstmal, das Ganze ist natürlich an die Flying Fortress aus dem Zweiten Weltkrieg angelegt. Das heißt also, selbst wenn man sich nämlich nur oben das Cockpit hier so anguckt, den Cockpitbereich, das sieht wirklich exakt aus wie eine Flying Fortress. Und die heißen auch Star Fortress in dem Film. Ja, das sind also die MG-100.
Die gegen
die
Dreadnought.
Die so gebaut sind, dass sie also den Rumpf einer Flying Fortress haben und unten drunter dann den Clip aus einem Magazin quasi von der Pistole. Sehr coole Idee, sehr gutes Raumschiffdesign. Überhaupt finde ich überdurchschnittlich gutes Raumschiffdesign. Endlich mal wieder in Star Wars haben. So, das dazu. Auch die tragen alle genau diese Zweiten Weltkriegs Fliegerkostümierung mit den Beinkleidern und sowas, alles original. Zu den Bomben, funktionieren in zwei Phasen, nämlich erstmal werden sie durch so ein Kraftfeld aus diesem Clip rausgestoßen und danach laufen sie magnetisch. Das heißt also, die haben einen internen Magnetresonator, der sich auf das Ziel aufschaltet und dann von da ab sich selbstständig Richtung
Ziel. Und wieso hätte man die nicht viel früher rauswerfen können, wenn die magnetisch angezogen werden?
Die Szene ist natürlich trotzdem katastrophal.
Und vor allen Dingen
warum fliegen die so dicht beieinander, dass wenn ich einen abschieße, gleich vier drumherum explodieren?
Und warum schalten sie so früh scharf, wenn sie noch 3 Kilometer weiter fliegen?
Wobei das Scharfschellen war geil, wie die so ganz aufgeregt dann schon so rumzittern. So. Ja. Also, diese ganze Bombersequenz war total bescheuert in Sachen Plausibilität, aber ich habe sie geliebt,
nicht,
weil das ein ganz komischer Vibe für eine Star Wars Schlacht war. Ja, das war also, da ging es irgendwie um etwas. Das war ganz sonderbar gut inszeniert. So, ich war da innerhalb der ersten 10 Minuten dachte ich, oh Scheiße, das ist ja hier völlig intens.
Es war halt mehr Zweiter Weltkrieg Bomber Staffel als diese Y-Wings, die ja im Grunde einfach genauso schnell waren wie die X-Wings.
Ich verstehe auch nicht, warum, wenn die Dinger so viel Schaden machen, wie der eine Bomber ja dann macht, warum sie dann alle verfügbaren Bomber, die sie noch haben, da losschicken
und
dann
gehen
alle kaputt.
Das war halt Postplan.
2 hätten gereicht. Maximal 3.
Ja, aber so, die hätten sie dann komplett abgeschossen. Sie haben ja jetzt irgendwie 7 abgeschossen und einer ist durchgekommen. Also 8 haben sie losgeschickt.
Bisschen Verlust ist immer.
Hätten sie auch nur einen weniger losgeschickt, hätte es nicht geklappt.
Müssen auf Kanto bald einen neuen bestellen.
Okay, Rant über dramaturgisch schlechte Szenen.
Vielleicht chronologisch, die davor, der Telefonprank mit Hux. Ich war da kurz davor, aus dem Kino zu gehen.
Wirklich?
Ich dachte wirklich, also auch diese Demontage von Hux als irgendwie Vollhorn. Ich dachte so, okay, das wird nicht mein Film hier.
Ja? Ich fand das großartig.
Ich hab's aber so gelacht.
Wenn wir über dramaturgische
Szenen vor allen Dingen habe ich den erst noch in reden. Vor allen Dingen habe ich den erst noch in Synchro gesehen und da ist das der Typ, der Wolowitz spricht.
Ja,
und
das hat man ja schon in Episode 7 festgestellt.
Der diesen komischen Bruder bei hier Malcolm in the Middle spricht.
Und
dann wird er zu so einer
Witzfigur.
Zu so einer Witzfigur gemacht und das hat mich da total angekotzt.
Ja, aber wir müssen über Porks reden.
Moment kurz, ich finde den Humor in dem ganzen Film übrigens generell fürchterlich.
Ja,
bevor
wir
zu dieser Lizenzerschlachtung der Porks kommen, nur damit wir was ausgeben können und die Leute was kaufen können.
Ja.
Auch alles andere, aller Lichtwerk also wegschmeißen und sonst
was. Ich finde den Grund, warum Porks überhaupt existieren, ganz charmant. Das ist ja so, dass auf der Insel, wo das gedreht wird, gibt es viele Papageientaucher und das ist ja ein UNESCO-Welt-Naturerbe und die konnten sie da nicht einfach wegscheuchen. Deswegen haben sie einfach digital alienisiert. Das fand ich ganz charmant, dass sie die Idee hatten. Aber die waren ja so überpräsent in diesem Film.
Was?
Was?
Und
ja, aber die waren zumindest ganz süß.
Ja, aber es waren so viele dramaturgisch
die nicht, die
oder
überhaupt nicht. Die
tonlich,
ab und zu mal
lass
da
mich
nochmal
ausreden, Erik. Tonlich schlechte Szenen. Gerade die Finalschlacht, wo dann dieser Pork im Cockpit vom Millennium Falcon rumfliegt, die auf Szenen folgen, die so dramatisch wichtig sind. Da fand ich, das hat einfach oft nicht zusammengepasst.
Also ich finde, sie wurden einfach in den falschen Momenten eingebaut, was überhaupt das größte Problem des Humors in diesem Film ist. Ich habe gern über viele Szenen gelacht, aber der Moment, wo sie gekommen sind, war das Problem.
Das war
zum Beispiel die in meinen Augen lustigste Pork-Szene, viele andere werden sie übertrieben finden, ist die mit Chewie, der am Feuer sitzt und den gebratenen Pork essen will. Ich finde es wirklich eine lustige Szene, aber sie kommt nach dem vermeintlichen Tod von Leia oder der dann doch nicht tot im All. Ja. Das ist direkt die nächste Szene danach und das ging für mich nicht. Ich war noch voll in dieser Emotion drin. Ich bin sowieso immer sehr nah an Leia, was Emotionen angeht, so auch in diesem Film wieder gewesen. Und dann kommt diese Szene und hat mich da total rausgerissen. Das ist für mich das größte Problem.
Also ich fand dieses Antiklimatische sehr gut und ich fand das auch gut, damit zu spielen, ja, zu welchem Zeit ist Humor oder eine Anspielung oder eine Szene richtig? Da kann man sich streiten und Rian Johnson hat sich einfach rausgenommen zu sagen, ja gut, dann gehe ich hin, antiklimatisch, Leia ist jetzt erstmals da im Weltraum und dann isst Chewie einen toten Pork und die anderen Porks gucken alle so traurige Weltraumpinguine und wenn man sieht, die nisten sich doch in dem Schiff ein. Die nisten sich im Millennium Falcon ein, diesem uralten
Schiff. Wie die Tribbles.
Wie die Tribbles so ein bisschen, genau. Und man sieht diese Nester und klar sitzen die dann da, erleben das mit. Und wie aus der Sicht der Figuren sind die auch zu allen möglichen Unzeiten halt da, diese verdammten Porks, weil sie einfach sich da, ja, die existieren halt da.
Aber wir müssen doch über den Elefanten im Raum reden. Ja, also ich bin jetzt gar nicht dafür, jetzt irgendwie groß über die Viecher irgendwie zu diskutieren, sondern wir müssen doch erstmal festhalten, Rian Johnson kann keinen Humor, Punkt. Wenn ich mir angucke, was für ein Esprit J.J. Abrams in Sachen Humor in Force Awakens hatte, ja, da sitzt jeder einzelne BB-8-Gag. Ja, bis hin also zu dieser epischen Szene mit dem Feuerzeug so.
Ja.
Jetzt hat er BB-8, glaube ich, das Vierfache an Gags und kein einziger von denen ist wirklich gut. Ja? Er kann kein Timing von Witzen, er kann keine guten Pointen setzen. Das ist alles einfach 2 bis 3 Klassen unter dem, was Force Awakens bietet. So, und das dann in so einem Film dann zusätzlich auch noch in den falschen Momenten einzubieten, ja. Also A, ein Witz, der nicht wirklich gut ist und B, dann auch noch an der falschen Stelle sitzt, so dann hätte man es echt besser gelassen.
Ja.
Das Timing ist einfach scheiße.
Mir haben die Witze gefallen, aber wie du sagst, es war zu viel und Situation, ja, das ist hier, die Witze waren irgendwie zu viel, so das Goes to 11, 8 oder 7 hätte auch gereicht und ja. Das
ich glaube, das Problem bei dem Film ist mal wieder, gut gedacht ist nicht gut gemacht, weil wenn man jetzt mal den Film ohne Humor nimmt, dann ist das bei Weitem der düsterste und schwärzeste Star Wars Film, den wir bisher hatten. Der sogar noch düsterer ist als Rogue One. Und ich kann das nachvollziehen zu denken, ja, da müssen wir ein bisschen Humor reinbringen, um das Ganze wieder aufzulockern. Aber es ist halt total beschissen umgesetzt.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so diese Marvelisierung von allem momentan überall stattfindet. Wir machen jetzt bei allem irgendwie Guardians of the Galaxy draus und dieses Wechselbad der Gefühle, was bei Guardians für mich zum Beispiel auch funktioniert, weil ich da auch mit weniger Herz und Emotionen und vor allem Vergangenheit dranhänge, was bei Star Wars aber überhaupt nicht funktioniert. Ich will jetzt um Leia trauern dürfen, verdammt, und nicht irgend so einen blöden Wollknäuel zusehen müssen, dass es angeblich lustig ist, wovon sie nachher wieder 3 Milliarden Stofftiere verkaufen und 20 Milliarden Dollar machen. Es ist mir wurscht, ich will die gar nicht sehen.
Wobei
ich bin emotional viel mehr dabei als bei einem anderen Zeugs und will es aber auch sein.
Wobei für mich die Szene mit Leia war irgendwie so, nee, irgendwie das war es jetzt noch nicht. Das kam zu plötzlich, das war so...
Die Superman-Szene.
Das war
so, oh Gott, die war so
nein,
gut.
Nein, wo die Brücke gesprengt wird und...
Ja, das ist die Superman-Szene.
Superman-Szene. Da können wir uns aber auch darauf einigen, dass die Superman-Schwebt-Zurück-Szene,
so,
die, glaube ich, ja, the single worst Star Wars...
Nein, das ist so gut.
Die war also, großartig.
Das war der nächste Moment, wo ich dachte so, das ist doch jetzt nicht euer
doch,
Ernst.
Oh Gott, ich habe so geliebt, ich habe gefeiert, ich war so dabei.
Moment, ich würde das gerne einschränken. Wenn Carrie Fisher noch gelebt hätte und man nicht diese emotionale Bindung zu Carrie Fisher jetzt aufgebaut hätte oder so, sagt, es ist so schade, dass jetzt nicht mehr dabei ist, dann hätte ich die Szene wahrscheinlich wesentlich schlechter gefunden. Aber in der Verbindung dadurch, dass man immer noch so die Trauer um Carrie Fisher empfindet, habe ich der Szene wahrscheinlich sehr viel verziehen an Campiness.
Also ich habe da was völlig anderes drin gesehen, weil... für mich war das erstens klar, okay, die wurde irgendwie da rausgefaked und dann sieht man sie im All. Und mir war klar, da passiert irgendwas. Und ich weiß jetzt nicht genau warum, da muss ich jetzt genau in der anderen Quelle nochmal nachlesen. Aber sie hat mich in dem Moment, in dem sie draußen im All war, diese Kontrolle über ihren Körper hat, hat sie mich so sehr an einer der Inspiration von George Lucas erinnert, nämlich das Dune-Universum an einer der Bene Gesserit erinnert. Und Bene Gesserit sind ja auch einer der Vorbilder der Jedi gewesen. Mhm. Und sie hat wie eine Bene Gesserit...
Also der Wüstenplanet, Frank Herbert.
Genau. Und sie hat also ihren Körper kontrolliert und sich quasi instande gesetzt, von ihrem eigenen nackten Willen heraus zurück zum Schiff zu kommen. Und da hatte ich irgendwie die Assoziation, das war sowas von Bene Gesserit. Und da habe ich nicht irgendwie gedacht, okay, ich trauere oder nicht, oder es hat was mit Carrie Fishers Tod zu tun oder nicht. Und ich sah also diese Verbindung zu dieser... Quelle der, also eine der Quellideen der Jedi, die Lucas hatte, eben von Frank Herberts Bene Gesserit. Und Leia ist nun mal halt auch ein weiblicher Force-User, die jetzt nicht...
Sie hat sogar etwas Training von Luke auch bekommen, aber ist dann abgebrochen, ja. Aber dieses durch den Weltraum fliegen, das war einfach scheiße inszeniert.
Ja.
Es sah total beschissen
aus. Technisch schlecht gemacht
der,
auch,
ja. Der Moment war
ein gut, aber... Das schlechter Effekt-Shot.
Outfit so wehte vielleicht, das war ein bisschen komisch, aber...
Ja, aber auch die Pose, die sie hatte. Ja, und wie sie dann so,
aus,
wie
ja.
sie wie an einem Band gezogen dann da so durchs
Weltraum...
Hat sich
so darauf konzentriert, so dahin zu fliegen.
Nee, ich glaube, das war glaub, ja, nicht aus. Mal eine
Da sind sich 99% des Fandoms einig.
Werbe dich als nächster Regisseur.
Ich glaube, das war nicht mal eine bewusste Sache
ist das im besten
von Händen. Ihr. Ich glaube, das war ein Force-Automatismus. Das war quasi wie so ein Instinkt, der sie da zurückgezogen hat.
Ich habe schon wieder so ein Herzklopfen, nur weil wir über die Szene reden.
Aber wir müssen
ich kann
mal
nicht verstehen, dass man keine emotionale Bindung zu dieser Szene hat.
Aber also für mich war klar, das war so wie bei Iron Man 3, wo Pepper Potts da runterfällt und ich wusste irgendwie so, nee, irgendwie das war jetzt, die Szene war irgendwie zu emotionslos. Das war es jetzt irgendwie in dem Moment
aber
nicht. Und
ich
habe zwar damit gerechnet, dass Leia in dem Film drauf geht, sag ich mal.
Ja, weil, darüber
ne? wir richtig, auch darüber müssen wir unbedingt reden.
Und bin gespannt, was sie jetzt im nächsten Film machen, weil es ja eigentlich hieß, es kommt keine CGI, Carrie Fisher, Leia, wie auch immer.
Ja, aber du kannst die jetzt auch nicht offscreen sterben lassen.
Ich finde, sie haben in dem Film, haben sie storymäßig 2 Punkte, wo sie perfekten Endes hätten setzen können. Da am Anfang, wo die Brücke explodiert, oder da am Ende hätte sich auch Leia entscheiden können, ja, geh du mal da mit dem Widerstand mit und bau du das auf. Ich bin viel zu alt. Ich schick das jetzt da in das Schiff rein.
Genau.
Und will den Freitod. Das habe ich.
Das hatte ich sehr gehofft.
Wie alt ist denn die andere?
Laura Dern.
Na, die Hodor.
Holdo.
Holdo. Ist sie nicht ähnlich alt?
Holdo.
Die sind ungefähr
gleich. Also auf jeden Fall, also ich glaube, mit laut dem Alter Visual Dictionary hier, ist sie seit eh und je schon mit Leia in der Region.
Aber das wäre auch wahrscheinlich sinnvoll. Also ich fände das ein gutes Ende gewesen, wenn Leia sich da geopfert hätte in dem Hyperspeed-Tod. Weil sie ja auch so, sie ist ja die ranghöchste Generälin der Resistance und ist ja so, der Captain geht mit dem Schiff unter. Das wäre ja viel sinnvoller, wenn das Leia gewesen wäre und nicht Holdo. Es kann natürlich sein, dass Laura Dern gesagt hat, ich habe keinen Bock auf andere Filme.
Dann hätte auch die Szene mit dem May the Force be with you, ja, ich habe es schon tausendmal gesagt, viel mehr Sinn ergeben für mich und alles. Und ja, auch das mit Holdo wird ja schon so ein bisschen eigentlich über den Film, hatte ich bis dahin den Eindruck so als the new leader aufgebaut. Und dann passiert das, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Also man stellt sich da, also vielleicht zu dieser Lichtsprung-RAM-Aktion. Also ich glaube, wir sind uns schnell darüber einig, das ist, glaube ich, so eine der eindrucksvollsten Star Wars oder überhaupt Filmsequenzen der jüngeren Filmgeschichte ist.
Auch komplett ohne Ton.
Absolut. Auch mit dieser Tonlosigkeit, was ein kleiner Recall war auf Episode 2, ne, mit den Seismic-Bombs von Bobo Fett oder Jango Fett.
Ach, tatsächlich.
Ja, das funktioniert da ein bisschen ähnlich. Also fantastische Sequenz. Es gibt jetzt auch so Cams, erste Cam-Geschichten, wie die Szene im Kino wirkt und dann so die Sequenz und aus dem Off dann so von des Kinos, oh fuck. Ja, ganz, ganz schön, kann man ja auf YouTube sich angucken. Also die Sequenz macht schon mächtig Eindruck. Aber es bleiben natürlich dann schon ein paar Fragen so auf der narrativen Ebene stehen. Ne? Also das erste ist, wieso genau wurde diese Technologie nicht schon irgendwie seit 100 Jahren eingesetzt, ja, um irgendwie mal so den Todesstern platt zu machen oder ähnliches? Da ist das Fandom sehr gespalten. Da wird mit Masse argumentiert, mit irgendwie Treffergenauigkeit und so weiter. Und das andere, was ich relevanter finde, ist, es ist eigentlich gar keine gute Idee, irgendwie gerade so den Second General irgendwie das fliegen zu lassen, wenn das jeder olle Pilot hätte auch machen können. Bis hin zu den Droiden wahrscheinlich, ja.
Ja, so 3PO opfern.
Genau, also R2-D2, das sind Astromechs, ja, die sind für Navigation zuständig, ja, was kann der R2-Einheit nicht alles irgendwie in einem X-Wing alleine fliegen, damit wir wohl so einen ollen Hyperjump noch hinbekommen. Da jetzt also so irgendwie die zweitrangröchste in der ganzen Hierarchiekette zu opfern, macht eigentlich militärisch mal 0,0 Sinn.
Stimmt. Ja, da hast du recht. Ich möchte noch was zu Carrie Fishers Rolle sagen. Ich finde das sehr interessant, was Leia als Figur für einen, sagen wir mal, Redemption Arc auf einer so einer Metaebene bekommen hat. Noch viel mehr in The Last Jedi, weil Carrie Fisher ist ja quasi bekannt geworden als Leia in der Originaltrilogie und dann hat sie ja auch sehr viel darüber gesprochen, dass sie irgendwie gezwungen wurde von George Lucas keine Unterwäsche zu tragen, weil there is no underwear in space. Wie sie auch dann sexualisiert wurde als junge Frau, wie er auch das geschadet hat in ihrer bipolaren Disorder und wie man merkt, dass sie jetzt als gestandene Schauspielerin und auch als Drehbuchdoktorin zurückkehrt in dieses Franchise mit einer Macht im Sinne von, also nicht von Force, sondern von Macht, zu bestimmen, dass sie ihren Charakter nochmal nach ihren Vorstellungen neu formen darf und nicht als Prinzessin Leia in die Geschichte eingeht wird, sondern als General Organa, die sie ja schon immer war, und nochmal quasi ihre eigene Figur, die sie verkörpert hat wie kein anderer, nochmal neu zu formen. Und das finde ich so schön, dass sie da nochmal die Möglichkeit bekommen hat, quasi die Geschichte von Leia Organa nochmal neu zu schreiben in einer gewissen Weise. Oder ein zweites Kapitel zu geben, der nochmal ein ganz anderes Spektrum aufmacht. Das hätte sie ja sonst das hätte auch nicht so kommen können. Sie hätte ja als die Prinzessin Leia in die Geschichte eingehen können, aber sie hat nochmal die Möglichkeit bekommen, weil sie diese Macht da bekommen hat.
Wieso haben jetzt eigentlich alle irgendwelche kurzen, nur ich nicht?
Wir haben nur vier Becher, wir müssen nacheinander trinken.
Das an.
Du kriegst
also
gleich.
Wenn ich schon beim Anprangern bin, ich mache mich jetzt mal massiv unbeliebt. Mir hat Carrie Fisher und die Figur von Leia jetzt in Episode 7 und 8 nicht besonders gut gefallen. Gerade die, die jetzt irgendwie aufschreien sollte, ist gerade mit anderen wichtigen Dingen beschäftigt. Ich habe gerade gesagt, ich finde Leia scheiße in Film 7 und 8.
Erläutere doch mal bitte genau, warum.
Ich finde, sie ist relativ farblos eigentlich. Also ich finde, sie hat keine Entscheidungen relevante, die sie wirklich trifft. Sie bringt kein Story-Arc in irgendeine andere Richtung. Sie macht halt das, was sie irgendwie schon immer gemacht hat, aber sie war in den alten Episoden viel aktiver, ja, und viel origineller und auch schnippischer und hat irgendwie die ganze Zeit irgendwie Han Solo rumgetreten. Ja. Ja. Das, und jetzt ist sie halt so Elder Stateswoman, ja, die irgendwie so eher verwaltet als gestaltet.
Aber was ist mit der Szene, in der sie auf die Brücke kommt und dem Standoff von Poe Dameron?
Ja, aber das ist halt innerhalb von einem Story-Arc, der sowieso komplett überflüssig und völlig bescheuert ist, wie wir eben schon festgestellt haben. Weil wenn die Leute mal irgendwie 2 Sekunden miteinander geredet haben, wie sie es früher getan haben in den guten alten Rebellionszeiten, ja, dann hätten wir das Problem da einfach mal schlicht nicht gehabt. So. Also und was, wie löst sie dieses Problem? Mit einer Waffe. Na super. Ja.
Ich finde, es gibt halt so wenig Filme, in denen wir sonst Frauen haben, die genau so eine Rolle ausüben, die das Verwalten ausüben, die in so einer Position, in so einer Rebellionsgruppe, jetzt sage ich auch schon Rebellion, in so einer Widerstandsgruppe sind, dass also dieser Respekt, der unter allen, die dort rumlaufen, für diese Frau herrscht, wie sich das in jeder Pore dieses Films durchzieht, das beeindruckt mich zutiefst. Und das ist das, was mich immer so mitnimmt an ihr. Und ich finde, dass es stimmt, ich hätte mir auch noch mehr Leia gewünscht. Das wäre auch einer meiner Kritikpunkte, aber ich finde, das zieht den Szenen, die wir mit ihr haben, nicht die Wirkmacht ab. Also ich finde schon die Szenen, die wir im Trailer gesehen haben, wo wir nur ihren Blick haben, ich finde, es ist unfassbar, wie viel nur ein Gesichtsausdruck von ihr tut für die Charakterisierung der Figur und für das, was sie für den Film ausmacht.
Diese Szene, wo sie beim Final Standoff mit diesem hohen Kragen steht und rausschaut.
Oh fuck,
und
so geil.
Sie ist halt der General, der an der vordersten Linie steht und rausschaut und das Schlachtfeld im Auge hat. Und das ist so, es hat mich auch schon im Trailer so wirklich gepackt. Das ist vielleicht von der Handlung nicht so viel, aber ich finde das ästhetisch so faszinierend.
Genau, und was ich dabei so toll fand, dass eben dieser General, der herausschaut, guckt, wie also die Vorhut der Gegnerschaft, der Feinde anrückt und das quasi bekannt gibt und sie gleichzeitig diese unheimliche, feminine, aber autoritäre, Respekt einfordernde Figur ist, die dasteht mit dieser Eleganz, mit dieser Weiblichkeit. Das war wahnsinnig toll.
Ja, also
Voll bei euch, aber für mich widerspricht das nicht gegen das, was der Ralf sagt. Mhm. Weil es ist eine starke Frau und das macht sie super und das passt, aber sie ist völlig austauschbar. Das hätte auch genauso ein Hodor sein können. Eine starke Frau drinnen zu haben, super, wichtig, gut. Aber das musste jetzt nicht Leia sein. Die anderen beiden hatten aus ihrer Historie und aus der Geschichte der letzten 3 Filme irgendwie was mitgenommen und dadurch ihr Standing erwirtschaftet. Warum ist sie jetzt plötzlich Generälin? Das wissen wir nicht so genau. Warum ist es gerade sie?
Wen
das
meinst du mit den anderen beiden?
Luke und Han.
Christopher, willst du was zu deiner Theorie über die 3 Filme mit den 3 Figuren
also
sagen?
Also meine Theorie war, dass es jetzt ein bisschen durchkreuzt durch den Tod von Carrie Fisher ist, dass jede Trilogie sozusagen eine Figur aus der alten Trilogie
jeder Teil der neuen
Trilogie verabschiedet. Wir verabschieden im ersten Teil Han Solo, wir verabschieden im zweiten Teil Luke Skywalker
und wir
würden im dritten Teil, und das war auch schon so gesagt, dass Leia im dritten Teil eine viel größere Rolle bekommen hätte, dass sie in Last Jedi im Grunde nicht der Mittelpunkt war, sondern Luke Skywalker. Und ich vermute, dass das, was uns da jetzt fehlt, ist einfach, dass sie jetzt Leias Rolle nochmal in Last Jedi nachträglich hochgedreht haben, weil sie halt wissen, dass sie nicht mehr in den Mittelpunkt stellen im dritten Film. Das ist meine Theorie, dass wir in jedem der neuen Trilogie einen aus der alten Trilogie verabschiedet hätten. Und dass wir den großen Auftritt von General Organa erst noch im dritten Film bekommen hätten, sozusagen als das Finale, und sagen können, nicht Han ist der Mittelpunkt, nicht Luke ist der Mittelpunkt, sondern Leia ist der Mittelpunkt im Grunde der alten Trilogie auch gewesen. oder hätte sein, also das ist meine Theorie, wie das hätte sich ausspielen können, wenn Carrie Fisher nicht verstorben wäre.
Dem schließe ich mich an, ja.
Na, das war ja so geplant, genau.
Ja, genau.
Und da haben wir jetzt...
Wurde ja auch, ja, aber jetzt wird es halt nicht passieren und ja, darum haben wir jetzt halt hier einen unterentwickelten Charakter.
Steht da nicht so ein bisschen Dictionary zu?
Ja, so, und den prangere ich an. Also ich fand zum Beispiel auch, dass ihre Szenen in Episode 7 mit Han Solo, die haben bei mir nicht besonders gezündet. Ja.
Wirklich?
Also, da steckt Gott, so viel Ralf. Geschichte in einer Umarmung.
Ja, aber also irgendwas ist da bei mir filmisch einfach nicht angekommen.
Diese wo man denkt, ja, jetzt sind sie am Ende vom dritten Teil, kommen sie jetzt zusammen und dann denkt man, jetzt The Force Awakens, jetzt sehen wir hier die große Liebesgeschichte zwischen Han Solo und Leia und es hat einfach nicht funktioniert und diese Traurigkeit, die sie auch beide verspüren, weil beide hätten es gewollt, aber es hat einfach nicht hätte sein sollen.
Das ist ein guter Punkt, das sind halt traurige alte Menschen. Das ist okay. Ja,
was aber wir
das
ist einfach in Episode 8 erklärt bekommen, warum das so
ist. Das Luke aber auch.
Ja.
Ist auch ein trauriger Alter.
Da bin ich dann Mensch. Ganz bei Kylo Ren, weg damit. Ja. Und das bezieht dann aber eben auch auf Leia. Ja. Weil das ist einfach nicht mehr die Leia, die ich liebe. Ja.
Ja.
Die eben aktiv war, die eben nicht irgendwie sinnierend mit dreuendem Blick irgendwie. Niemals hätte die Leia in den alten Episoden so einen traurigen, entmutigten, kaputten Blick gehabt, wie jetzt in 7 und 8.
Ich finde, ja, deine Theorie...
Ich will das nicht sehen. Also, ich will die agile Leia sehen. Also,
lass doch Erik kurz.
Ja, ich finde deine Theorie ganz, ganz interessant, was du sagst, mit wem von wegen. Ja, das war mal so geplant, dass jeder Film quasi einen verabschiedet. Aber das zeigt für mich auch so ein bisschen, was für eine Unflexibilität so ein fettes Filmfranchise hatte. Ich meine, aktuell haben wir noch den 27. Also, ja, Carrie Fisher ist vor einem Jahr gestorben.
Wir haben den 28.
Sie hätten auch einfach den Mut haben können zu sagen, okay, wir müssen das jetzt mit dem, was passiert ist, können wir das nicht so weitermachen. Wir müssen Episode 8 und 9 nochmal komplett umschmeißen und nochmal von der Scratch neu beginnen. Ey. Und dann verschieben wir halt nochmal das Datum um ein Jahr.
Aber die
und bringen den Film halt nicht 2018 raus, sondern erst 2019.
Aber die Szenen waren ja schon abgedreht. Sie hätten es gar nicht anders machen können.
Ja, ich meine ja, nochmal komplett neu anfangen,
aber weißt
komplett
wie viel Geld
einen neuen Film drehen. Disney hätte das stemmen können. Disney ist ein Multimilliardenbetrieb.
Ja. Nein, Erik, nein.
Und da hat
nein.
der Mut gefehlt.
Nee, fand ich jetzt gar nicht. Und ich will nochmal auf die abgekämpfte Leia zurückkommen. Also ich fand, das war verdammt realistisch und nachvollziehbar, dass Leia, die ihr ganzes Leben rebelliert hat, die ihr ganzes Leben auf der Hut war, ihr ganzes Leben da reingesteckt hat.
Und dann kommt niemand.
Und dann kommt niemand plötzlich am Ende. Ja. Und diese Trope, die du sonst hast während Star Wars, diese The Spark of the Rebellion, dass man eben immer wieder hat, diese, ja, wir müssen ja nur Botschaften heraussenden in die Galaxis, dann kommen schon welche. Und dann ist die Situation, da ist niemand. Und die haben sogar die Botschaften bekommen, aber keiner antwortet mehr. Und diese harte Situation einfach so zu zeigen, die Zuschauerschaft, das Publikum, die Nase davor zu stupsen und sagen, ja, Leia Organa ist jetzt auch mal im Arsch. Und ich fand das
vielleicht war sie
gut.
Aber auch nicht mehr inspirierend genug für diese Rebellion. Vielleicht braucht es ihren jungen, neuen
natürlich.
Gesichter.
Vielleicht ist es ja das, was sie auch sagen wollten. Dass einfach Leia ausgebrannt ist und dass sie die Bühne verlassen muss. Und dass einfach auch dieser... Ja, auch da, einfach die letzte Szene auf Endor, die einem Hoffnung gemacht hat, dass das, also vielleicht, dass so ein bisschen Realität ins Star Wars-Universum kam, dass das vielleicht nicht das Happy End ist für niemanden, weder für Han Solo und Leia noch für Leia als Rebellin. Und also ich finde, das Abgekämpfte, das ist kein Manko, sondern das macht die Figur so stark.
Und so realistisch.
Ja. Und sie ist eine Politikerin, die ist halt eine, die daran gewöhnt ist, mehr halt durch Reden oder Handeln oder halt Staatliches oder eben Autorität.
Ich möchte Yoda zitieren. Failure the greatest teacher is. Und das ist
ein schöner
Übergang.
Weil wir müssen mal über Yoda reden.
Oh ja.
Nein, ich möchte ganz kurz sagen, dass das halt das Versagen von Leia ihr vielleicht auch nochmal oder der Rebellion nochmal eine Lektion erteilt hat.
Ja, so ein Arschtritt halt.
Genau, jetzt können wir zu Yoda kommen.
Ich ganz wollte gerade wieder ein Experiment mit euch machen, der nicht durch den Visual Dictionary Guide, in dem übrigens Yoda nicht auftaucht.
Sondern durch die Wikipedia.
Interessanterweise. Ob irgendjemand einen Satz behalten hat, den Yoda gesagt hat.
Ja, Failure the Great.
Den habe ich dann hinterher auch gelesen und dachte, ja, vermutlich, aber ich habe das im Kino. Und
vermisst ich dich habe, junger Skywalker.
An dem habe ich mich, glaube ich, noch am ehesten erinnert. Aber ansonsten habe ich keine Ahnung, was er gesagt hat.
Und ich kann es jetzt nicht mal in Yoda-Sprache, aber alles, was in den Büchern steht, hat Rey schon.
Ja, genau. Und ganz kurz.
Das auch. Ja.
Ganz kurz, also die größte Bürde eines Meisters, also das mit der größten Bürde eines Meisters, die Schüler, die den Meister überflügeln. Ja.
Ihr seid alle so viel besser als ich.
Ja gut, und das fand ich eben so spannend, dass das so Schüler, von Jedi-Seite ausgesprochen wird, weil den Meister zu überflügeln ist so tierisch Sith mit der Rule of Two, wie eben want to embody the power and want to crave the power. Und da hat man genau dasselbe auch auf die helle Seite rüber übersetzt, dass es klar ist, ein Schüler, ein Apprentice lernt vom Master und wird natürlich dann irgendwann mehr haben und dann nochmal ein Apprentice zu haben, um diese Kette herzustellen. Und das ist natürlich für einen Meister irgendwann eben diese Bürde ist, die zu sehen, wie die Apprentice, Padawan, was auch immer, die überflügelt und zu sagen, ja, jetzt bin ich halt eher ein Past Master und vorbei und da ist die neue Generation, die losgeht.
Und ich finde, das ist das, was im Finale von The Clone Wars gezeigt wird mit Ahsoka Tano, die diesen Scam der Jedi, den Scam der Jedi erkannt hat und gesagt hat, das ist nicht für mich, ich steige hier aus, weil sie genau das schon, was Yoda dann in dem Film sagt, er schon erkannt hat. Im Grunde hat Yoda wahrscheinlich das von ihr gelernt und ich finde, Ahsoka ist eine der unterschätztesten Jedi oder nicht Jedi der Star Wars Geschichte.
Word, exactly.
Ja, da widerspricht doch hier hoffentlich keiner.
Nee.
Also das Finale.
Wir werden sehen, was sie in Rebels mit ihr machen, weil tot ist sie natürlich nicht.
Zu Yoda noch, ich fand das sehr schön, dass sie halt, also zum einen ist es wohl tatsächlich eine Replika der Originalpuppe von Frank Oz gesprochen und dass man sich für diesen Look entschieden hat und nicht für den CGI-Yoda, der ja inzwischen auch in Episode 1 ersetzt wurde durch den CGI-Yoda. Das sieht furchtbar aus.
Übrigens, es gibt ja einen FDP-Server auf dem Kongress, die alle Dispecialized Editions hat.
Oh, gut zu wissen.
Ja, an der Stelle nochmal die Empfehlung, dich das anzuschauen, dieser Variante.
Die Empfehlung des Hauses.
Ich finde auch, Yoda verhält sich, wie er sich verhalten muss, weil er kann nicht mehr so weise sein, wie er in den Prequel-Filmen war, weil er ist einfach halt verrückt geworden da auf dem Planeten, wo er
halt
war.
Schelm.
Und so muss er halt auch nach seinem Tod sein.
Und ich finde, das ist das einzige Mal, wo ich ich fand ganz schlimm Grand Moff Tarkin in Rogue One. Ich fand auch die Leia-Szene nicht so geil in Rogue One. Auch dieses Ganze, wir holen nochmal so einen wirklich extrem nostalgischen Charakter zurück. Und da fand ich, das hat bei Yoda das einzige Mal wirklich funktioniert, weil es einfach für mich, ich sehe schon, Ralf rollt mit den Augen, für mich perfekt ausgeführt war.
Also Yoda, aber das liegt auch daran, dass das Yoda, das ist was Künstliches. Wir wissen nicht, wie das in echt aussieht. Also bei Tarkin ist ein Mensch, da weiß man, wie ein Mensch aussieht.
Diese CGI-Sequenzen waren das, womit ich bei Rogue One echt das allergeringste Problem hatte.
Ich fand auch, Tarkin sah
das fand ich echt in
2D nochmal irgendwie besser aus und auch die Leia-Szene. Fand ich.
Und ich würde sagen,
mir geht es gar nicht ums Aussehen.
Also ich fand Yoda halt da wieder mal nicht so hölzern, wie man den in den Prequels hat oder halt in den ganzen anderen Serien dazu, sondern ich fand, das war eben wieder so ein, wie in Empire Strikes Back, so ein eher Dagobah-Yoda, der, ich würde nicht sagen verrückt geworden ist, sondern vielleicht so ein bisschen kauzig, weil wenn man weiß, in The Clone Wars, der hat ja schließlich bei diesen Force-Geistern, bei diesen Priestesses ja gelernt, wie man ein Force-Ghost überhaupt wird, weil ihn der Geist von Qui-Gon Jinn ihn dahin geleitet hat und er quasi noch so ein bisschen erleuchteter war und so als ex-großer Meister jetzt abgetreten ist, Force Ghost geworden ist.
Auch und hier wieder ein gescheiterter Meister. Ja. Weil Yoda war ja der Meister von Dooku. Also Yoda hatte auch einen ganz großen Fehler in seinem Leben oder einen ganz großen Versagenspunkt. Und hier Fehler the greatest teacher ist.
Ja.
Wo ich auch sagen würde, irgendwie auf Twitter ging es dann so rum, dass dieser Spruch do or do not, there is no try, das ist eigentlich ein ganz doofer Spruch und dass der neue Yoda-Standardspruch Failure the greatest teacher ist.
Wobei ich eigentlich hätte, also jetzt mal von der Umsetzung abgesehen, hätte ich eigentlich auch ganz interessant gefunden, wenn ein Obi-Wan als Force Ghost hier Luke nochmal besucht hätte. Und dann hätten wir nämlich so eine Spiegelung auch in den Momenten drin gehabt. Obi-Wan hat Anakin nicht kommen sehen als Darth Vader und Luke hat's genauso verkackt.
Aber du kannst halt keinen Alec Guinness Obi-Wan nehmen und wenn du hier, wie heißt der andere?
Ewan McGregor,
dann fragst Luke, wer bist denn du denn? Ich kenne dich gar nicht.
Ja, deswegen habe ich ja gesagt, von der Umsetzung wollen wir mal jetzt nicht reden.
Was ich bei der Yoda-Szene sehr, sehr cool fand, war dieser Moment, wo dann Yoda dann das bereits existierende Gewitter umgeleitet hat. Ja, er hat kein Force Lightning gemacht, das müssen wir nochmal klarstellen.
War kein Force Lightning.
Aber dann wirklich so dieser Moment so, oh Luke, du kriegst doch schon wieder selber nicht hin. Ich mach das mal eben.
Das war aber auch ein Fake-Out. Ja. Locally sourced Force Lightning. Und die Bücher gibt's ja noch.
Darauf wollte ich gerade hinkommen. Ja. So, ob Yoda wusste aber natürlich ganz genau zu dem Zeitpunkt, dass die Bücher da gar nicht mehr drin sind, sondern dass die halt schon irgendwo von Rey eingesackt worden sind, was man, glaube ich, in der letzten Szene ein bisschen sieht, wenn sie da so eine Dingens aufzieht. Okay. Ne? Wo ich aber auch wieder denke, ja, du hast gerade eben gesagt, Kommunikation ist irgendwie ein bisschen ein Problem hier. Ja, so warum baut der jetzt Yoda gegenüber Luke eigentlich schon wieder so eine klandestine Ebene auf?
Ja, damit er halt, das ist ja wichtig für die Finalszene, damit er dieses Wrecking hat und dann wird er zum Force Ghost und dann ist es ja egal. Also
die Yoda-Szene mit dem Gewitter, das fand ich auch sehr schön. Also das hab gar nicht gesehen, dass das Gewitter irgendwie vorher schon, aber für mich kam das von Yoda aus und war nochmal so der letzte.
Es kam halt nicht aus seinem Finger, sondern aus den Wolken.
Ja, also es kam schon, also aber für mich hat Yoda das gemacht so. Also ja,
aber
nicht mit der Hand, aber
das war kein Force Lightning.
Aber das war so, okay, eigentlich, also der alte Mann hat noch so ein bisschen Kraft für sowas.
So ein bisschen Wetterhexenmäßig, so ein bisschen halt so mit der Macht so quasi diese Gewitterwolken ein bisschen ganz pointiert diesen Blitz. Das war jetzt kein Force Lightning.
Das ist halt auch die Machtdemonstration von Yoda. Ich bin der Meinung, dass, also ist ja irgendwie klar, dass Yoda der mächtigste, also die Macht am meisten kontrollieren kann, aber das nie so wirklich gezeigt hat, vergessen wir mal kurz den Kampf gegen Dooku,
oder Sidious.
Dass Yoda einfach mehr Macht im kleinen Finger hat, den er einfach nur ausstrecken muss, als jeder Jedi komplett überhaupt hat.
Jedi.
Ja.
Wie fandet ihr denn den Force-Einsatz von Snoke?
Das war so ein bisschen Slapstick. Ja. Also auch mit Hux und dann, wo er Rey das Laserschwert gegen den Kopf haut. Das war halt, genau, das ist halt die mächtigste Jedi.
Er ist so verspielt mit seiner eigenen Macht und so in sich verliebt, dass er einfach sagt, hey, komm, bitches.
Ich fand ihn auch in Last Jedi irgendwie total uncharakteristisch flamboyant. Also der war
Das hatte ich in der deutschen Synchro, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich auch so, what the fuck? Und dann habe ich das noch durch Perception-Filters gejagt und habe tatsächlich, also für die es kennen, hatte ich dann eben das geistige Bild, das ist so ein bisschen wie RuPaul, die halt auch quasi als größte Drag Queen aller Zeiten über allen steht und alle anderen bewertet. Und es war halt genauso, klar kann ein Darksider flamboyant sein, weil im Gegensatz zu den Jedi gehen Darksider hin und stehen dazu, prächtig sein zu wollen, aus sich herausleuchten zu müssen, weil sie kein Licht von außen brauchen. Und er halt in diesem goldenen Bademantel und Schlappen und auf seinem Thron so, Girl, großartig.
Und ich finde auch, macht er dann auch ein Modestatement, wo er sagt, jetzt diese blöde Maske muss mal ein bisschen verschwinden.
Genau.
Das fand ich gut,
auch,
die Szene.
Auch wo ich gut finde, dass Rian Johnson uns von dieser Maske befreit hat.
Aber was ich dringend mit euch besprechen möchte, weil ich hatte zum Beispiel bei der Force Projection von Luke, da hatte ich allererstes als alter Legends Expanded Universe Fan. Das ist halt, weil ich mich halt bestimmte Geschichten halt gelesen habe, wie Luke sich quasi diese Art, weiß nicht, wer weiß, was Force Phantoms sind? Das ist halt was auch eine alte Sith-Technik. Das war der allerobskurste Sith-Lord namens Darth Vectivus.
Darth Vectivus. Weil ihr Namen braucht das Kind halt.
Ja, ja, ich bin halt voll der Obernerd, ja. Auf jeden Fall, der hatte eben auch, also in dieser alte Post-Return of the Jedi kommt er vor als ein veralteter, toter Sith-Lord von ganz früher. Und irgendjemand anders zeigt eben diese Technik mit diesen Force Phantoms, die eben, wie war das eben? Man hat also ein Quelllebewesen, das quasi dann sich selbst projiziert in einen anderen Ort der Galaxis. Und wenn man quasi eins oder das andere umbringt, sterben halt beide, die miteinander verbunden sind. Und Luke hat quasi sich selbst als Quelle genommen für mich. So, ich weiß, es gibt wahrscheinlich auch andere Force Projections, aber das ist das, was ich kannte. Und hat quasi sich selbst als Quelle genommen, sich dann ein bisschen gepflegter und schicker gemacht und ein bisschen jünger gemacht, sich Kylo entgegengestellt.
Mir ist überhaupt nicht aufgefallen. Ich bin, glaube ich, der einzige Zuschauer dieses Films, der nicht gesehen hat, dass er keine grauen Haare mehr hatte.
Doch, okay. Ich möchte gerne dazu was ganz kurz.
Er hatte keine grauen Haare mehr?
Ja, für mich ist das...
Er war so 20 Jahre jünger gemacht.
Wenn wir bei der,
er hatte bei wieder diesen alten Look-Topfschnitt.
Ja, wenn wir bei der schlechtesten dramaturgischen Szene sind, dann ist das für mich diese, weil es mir ein Rätsel ist, wie Kylo, der dabei war bei der Zerstörung dieses Laserschwertes, das zerrissen wurde in zwei Teile, nicht sehen konnte, dass das dort nicht das Laserschwert sein kann.
Der war so voll Emotionen, der hat das, wie Elle schon vorhin schon gesagt hat, wobei das für mich eher so ein Panikmoment war, als Kylo gesagt hat, dass alle AT-M6 da auf Luke schießen sollen.
Ja, das war blinde Wut und Hass.
Hat er auch in dem Moment nicht einen klaren Kopf gehabt und daran gedacht, dass Luke ja gar kein Laserschwert mehr, kein Lichtschwert mehr haben kann.
Ja, eben. Das heißt ja Laserschwert in diesem Film plötzlich.
Ja, die sagen plötzlich, fand ich auch seltsam.
Ja. Nee, also für mich wirklich, also ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin jede Wendung in diesem Film mitgegangen, diese war mir von Anfang an klar und hat mich überhaupt nicht...
Nee, aber beim ersten Mal gucken habe ich auch nicht dran gedacht. Also da bin ich auch mitgegangen.
Total. Ich habe das schon 10 Minuten vorher gemacht.
Unnützes Nerdwissen, da wir gerade beim Thema Namen des Laserschwerts waren. Nach der illustrierten Enzyklopädie ist es übrigens Plasma, was dort in der Klinge eines Laserschwertes ist.
Okay. Aber kein zurück Laser. Zu diesen Force-Fans. Also ich fand das halt sehr interessant. Also habe ich das zuerst interpretiert, dass eben Luke sich selbst als Quelle nahm und er quasi schon von Kylo zwar durchschnitten worden ist, sich noch ein bisschen gehalten hat, aber am Ende den Obi-Wan tat, weg war, Umhang bleibt übrig, Ende fertig.
Also diese finale Szene war ja, also mit den zwei Sonnen, da habe ich ja wirklich geweint.
Das war großartig.
Aber ganz kurz, ich habe eine etwas abstruse Theorie.
Ja, okay.
Glaubt ihr, dass Obi-Wan in Episode 4 auch eine Force Protection war? Nee. Und deswegen der Kampf so lahm war zwischen Darth Vader und Obi-Wan?
Nein, das glaube ich nicht.
Nee.
Das war eher der Produktionstechnik geschuldet, Chancellor.
Hättest du wohl gerne.
Es gibt ja viele Theorien, warum der Kampf so lahm war, aber...
In der Specialized sieht man übrigens auch noch das Kabel zum Schwert aus dem Ärmel gucken.
Die interessante Frage ist ja, ob Snoke eine Force Projection war und im Wald immer noch lebt.
Ja.
Ich würde das ungern real haben.
Also bei Snoke habe ich auch so in dem Moment gedacht,
hat seinen abgetrennten Körper mit Zunge raus, so am Boden gesehen, so...
Ich könnte mir auch vorstellen, dass er hier halt so ein Wesen ist, was eigentlich überkörperlich ist und sich quasi bloß so einen körperlichen Avatar geschaffen hat, der da zwar gestorben ist, aber das auch im Plan drin war, so mehr oder weniger, und Snoke halt noch da ist und sich überall wieder materialisieren kann, wie er halt aber will.
Ich will, dass Snoke nie wieder erwähnt wird in der ganzen Star Wars Serie.
Das Problem ist, also hätte Rian Johnson...
Nicht, weil ich nicht mag, aber weil es so
Würde Rian Johnson Episode 9 machen, würde ich dir sofort zustimmen. Aber es ist nun mal JJ, der Episode 9 hat und JJ-Logik ist halt so ein bisschen...
Es gibt ja schon...
Das kann durchaus sein, dass sowas kommt.
Ein gefakten Vorspann, wo steht, es war alles nur ein Traum. Die First Order beginnt die Konstruktion eines zweiten
Wackelabels. Übrigens, ich will jetzt noch was anderes besprechen, weil ich fand das halt vorher auch sehr schön. Und zwar, bevor der Film ja auch anlief, hatte ja der Postillon diese großartigen Artikel geschrieben über diese fantastische Sexszene zwischen Chewbacca und Jar Jar Binks. Und,
mit der Verlinkung des Videos auf...
Ja, und das Schöne
Niemand
war...
Niemand hat auf den Link geklickt.
Das ist ein Hieso. Wer hätte gedacht, dass Chewbacca nicht... Wir haben ja schließlich schon nach Mitternacht an dieser Stelle ja... plötzlich keine Haare mehr hätte. Und wir saßen da, bevor wir zum Film waren, wir hatten irgendwie bei mir noch Champagner getrunken und meine Antwort war einfach nur, ja, das war halt Wookie-Lingus.
Okay. Entschuldigung. Nebenbei, es gibt auf Vimeo, ich pack das mal in die Shownotes als Link, da haben welche aus dem Ursprungsmaterial und den Zeichnungen von Ralph McQuarrie so einen kleinen Trailer gemacht, wie würde es aussehen, wenn das so gekommen wäre, wie es in den ursprünglichen Ideen und Zeichnungen ausgesehen
hätte.
Von
George Lucas war.
Ja, genau.
Weil der hatte ja eigentlich, also das war, als ich noch so ein kleines Star-Wars-Fähnchen war, so von 11, 12 Jahren, war irgendwie auch schon kolportiert. George Lucas hatte ja schon längst viel mehr Ideen gehabt und Episode 4 bis 6 waren halt abgedreht, aber er hatte noch die Idee für diese Prequels gehabt und dann halt eben diese Sequels. Und das war etwas, was halt schon länger im Raum stand, andere Ideen zwar da waren.
Ja, also ein bisschen sieht man das jetzt wieder in zum Beispiel Rebels mit, wie heißt der?
Sepp.
Sepp, ja,
die Figur von Sepp war,
der dem Rolf, extrem ähnlich genau, sieht, dem ursprünglichen...
Genau, Ralph McQuarrie hatte da so eine Figur gestaltet, wo
Sepp?
Sepp ist einer der Rebels auf der Ghost Crew, der, wie heißt deren Spezies wieder, ich vergesse
den. Der mit dem...
Lassard, mit der Bow-Rifle.
Ja. Ah, okay, ja, genau. Ich kann den Namen nicht, aber ich weiß, ich finde, wir müssen noch mal einen eigenen Podcast, wir haben ja nächstes Jahr keinen Film zu besprechen, einen eigenen Podcast über die ganzen Serien machen.
Gerne, absolut.
Alice ist wieder am Start.
Absolut.
Ja. Ich möchte jetzt mal ein Thema aufmachen, weil wir hatten jetzt, finde ich, wir haben zwei Stunden lang über Akt 1 und über Akt 3 geredet. Ich möchte jetzt wirklich mal auf Akt 2 lenken.
Skip.
Rose? Reden wir jetzt über Rose endlich? Reden wir endlich über Rose?
Nein, also ich will jetzt erstmal auf das gesamte
Abgang
Ding reden.
Ja, das ist ja kein Abgang, kommt ja wieder, das überlebt
ihr. Erik wollte ein Thema einsetzen.
Weil ich finde, für mich ist das Interessante immer an Star Wars auch, klar, es gibt diesen Kampf gut gegen böse, Imperium gegen Rebellion, aber ich finde es immer schön, wenn das Universum so ein bisschen aufgemacht wird.
Genau, darum gehen wir jetzt über Tierquälerei.
Wenn wir da mal reingucken, was steckt da noch so drin, was ist da noch, und ich finde diesen Planeten da ganz interessant. Also
welchen Planeten?
Kantobite heißt der Planet.
Kantobite ist die Stadt.
Ja.
Und was ich interessant
war... Die einzige Stadt auf dem Planeten, weil nämlich dieser See künstlich angelegt ist.
Das ist ein künstlicher Ozean. Den sie angelegt ist. Es ist ein Wüstenplanet. Und ich dachte halt...
Aus 8 Kantobite.
Also das sieht auch wirklich sehr schön aus.
Erik wollte was zu diesem zweiten Akt
sagen. Erstmal eine Frage an euch. Wer hat die Stadt erkannt?
Ich, ja. Das war
also der Drehort.
Den Drehort.
Ja.
Erik hat's erkannt.
Obwohl ich nur eine Folge Game of Thrones gesehen habe, habe ich es erkannt.
Dubrovnik.
Das war nicht Dubrovnik.
Das ist King's Landing.
Also die Bucht, ja, der Rest, da war halt sehr viel CGI draufgeklatscht. Also,
aber was ich spannend fand, ist, dass sie so eine Casino-Stadt hatten, die nicht Las Vegasisiert war, obwohl es in so einem Wüstenplanet war und man hätte sagen können, so eine Art Star Wars Las Vegas. Mhm. Stattdessen wirkte es fast
Star Wars Monaco.
Ja, Monaco oder Baden-Baden.
Kantobite auch sehr schön fand, wir haben zwar wieder sehr wenig bekannte Aliens gesehen, Aber dafür
sehr viel Kenny Baker.
Einen ganzen Eimer neuer Viecher, die alle sehr, sehr schön aussahen.
Ganz große Empfehlung.
Ich habe die alle gar nicht gesehen in dem Film, aber hier habt ihr eine ganze Doppelseite voll.
Canterbury, das ist eine Kurzgeschichtensammlung, wo also aus der Sicht verschiedenster Figuren, die auch kurz reingeschnitten werden in diese Geschichte, wo also auch der Hintergrund von diesem Waffenhändler, der an die Rebellion oder an die First Order die Waffen verkauft. Und ich werde jetzt nicht spoilern, aber diese Kurzgeschichtensammlung Canterbury, ich kann die wirklich empfehlen. Kauft die euch, lest euch das durch, da kriegt ihr ganz viel mehr Hintergrundinfo eben zu Cantonia und Canterbury. Super geil.
Ich möchte was sagen, ich finde, das ist der beste Valerian in Lorelin-Film, den wir dieses Jahr bekommen haben, weil ich war sehr enttäuscht von dem eigentlichen Valerian in Lorelin. Und das ist genau das. Es gibt genau mindestens eine Szene in den Comics von Valerian Lorin, genauso abgelaufen ist oder so ablaufen könnte. Okay. Und ich finde es sehr cool, wenn wir einen schwarzen und asiatische Version von diesen Figuren hätten und das so ausgesetzt sind. Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe.
Ich habe jetzt schon öfter eine Anekdote gehört, die ich ganz interessant finde, nämlich, dass Mark Hamill zweimal in den Credits auftaucht, weil er nämlich als Luke Skywalker natürlich auftaucht, aber er soll wohl dieses hier CGI-Punkte ins Gesicht kleben dabei bei dem Typ, der auch zum Beispiel,
Der war ja auch, ist ja Voice-Actor auch, Mark Hamill, also, ja.
Der auch zum Beispiel Gollum macht, das ist ja der Snoke Andy gemacht Circus. Hat.
Genau,
ja, hat das gesehen und hat gesagt, ja cool, das will ich auch machen. Und deswegen mimt er quasi, er ist die CGI-Vorlage für diesen kleinen Gnom, der da BB-8 mit dem Geld
bestückt.
Das passt.
Ja.
Ich bin mit Canterbury sehr unnachgiebig. Erzähl meiner Meinung nach warum. Hätte der komplette Plot weggemusst. So, es führt nichts aus, es bringt nichts Neues ein, es verschleppt die ganze Handlung, es macht die langsamste Verfolgungsjagd der Filmgeschichte noch langsamer. Wegschneiden. Die Figur von Finn wird sowieso schwer beschädigt in diesem Film. Ja, also Finn war eine meiner Lieblingsfiguren in Teil 7. Ja, der war witzig, der hatte fantastische One-Liner. Er hat, glaube ich, keinen einzigen gut getimten One-Liner im ganzen Film 8
jetzt. Das haben wir schon etabliert, dass Ryan Johnson das nicht kann.
Genau. Kann er einfach nicht so. Und dann ist aber ein Charakter, der darauf aufgebaut ist, dann einfach dann halt tot. Ja, und das sehen wir hier leider. Nein, ich bin da mit dieser ganzen Sequenz sehr, sehr unzufrieden. Mir ist klar, was damit gemacht werden soll, dass
nämlich?
Man sagt, es ist in einem größeren Universum und hier spielt plötzlich auch noch Finanzen eine Rolle und es wird am Krieg verdient und wir haben irgendwie Sklavenhalterei, das hatten wir in Episode 1 auch schon sehr unsäglich drin, hat da auch nicht funktioniert. Wir haben hier Tierquälerei, das ist in ansatzweise in Episode 6 ein bisschen mit drin, in Jabbas Palast. Mhm. Ja. Aber wie viel cooler ist eben gerade dann so eine Sequenz in Jabbas Palast, wenn hinterher dort Viech noch, was da...
Der Salak?
Nee, nicht der Salak, sondern der in Jabbas Palast selber unten drunter ist. Wir sind auch in dem
der Rancor.
Der Rancor, genau, danke. Wenn der Rancor tot ist und danach sein Wärter traurig ist, dass irgendwie sein Pet gestorben ist. Ja, in dieser kurzen Szene, man kann George Lucas viel vorwerfen, aber solche Sachen, die hat er ganz gut drauf gehabt. Ja. Demgegenüber funktioniert jetzt keine dieser, wir befreien jetzt hier diese Rennviecher-Szenen.
Ja, Canterbury wäre so ein
Extended Edition. Die laufen jetzt da irgendwie auf dem Feld. Glaubt denn irgendjemand, die kommen irgendwie davon, ja? So, auf dem Wüstenplaneten, hallo? Ja, das heißt also, das Ganze ist eh nur eine Oase, die nur ein paar Quadratkilometer groß ist. Ja, dahinter ist wieder die Wüste. Also entweder die Viecher verdursten oder die werden natürlich am nächsten Tag eingefangen und dann geht's weiter. Seid doch mal nicht so naiv, Leute. Ihr könnt das System doch nicht dadurch irgendwie retten, indem ihr ein paar Käfige aufmacht.
Aber es ist doch der idealistische Moment, das ist doch was Rose so definiert, wo Finn sagt, okay, das war es jetzt wert. Und dann macht sie den Sattel von dem Pferd ab und sagt, jetzt ist es das wert. Es geht nicht darum, was...
Wahrscheinlich
was
wird das Tier dafür 5 Tage lang hart bestraft. Das, dieser Moment
ja,
ist
aber
für diese
sie bringen dadurch,
wert war.
Sie bringen dadurch den Spark of the Rebellion in dieses... Die Kinder, deswegen...
Das sehe ich nicht in den Straßen, dass da irgendwo eine Rebellion
aber die
los.
Kinder!
Ja, es geht doch los!
Am Ende, deshalb haben wir doch die letzte Szene.
Es ist ein Kind, ja, der so tut, als hätte er ein Laserschwert in der Hand.
Aber
das ist doch lächerlich.
Mich hat der Film wirklich öfters an der Nase herumgeführt, beim ersten Schauen, wo ich gedacht habe, ja, wie könnte es denn weitergehen? Und wo die Casino-Szene das erste Mal kam und das mit der Blumenblume und alles, habe ich gedacht... Geil, jetzt machen die hier auf Heist-Movie, jetzt machen die hier auf Ocean's 11, jetzt machen die hier auf stilvoll, wir brechen da ein mit so einem Codeknacker und gehen mal komplett von den bisherigen Star Wars Filmen weg, wie es so bisher abgelaufen ist und ja, wie ich mich geirrt habe.
Okay, ich möchte auch was zu der, eigentlich geht es mir weniger um den zweiten Akt an sich. Was ich großartig finde, ist, dass es verschiedene Pläne gab. Weil wie oft hatten wir das schon bei Star Wars, dass es verschiedene Pläne gab, von denen auch mal einer scheitern kann, wie es dieser dann ja tut. Also der Plan, für den Finn und Rose und der Codeknacker verantwortlich sind, der einfach scheitert und trotzdem klappt halt irgendwas anderes und nicht, weil ein Plan scheitert, ist halt alles dann im Arsch. So, und das finde ich richtig toll an der Idee, diesen Akt mit drin zu haben. Und ich finde halt, also ich lasse mich halt gerne von tollen Charakteren fangen und ich finde Rose großartig. Also ich finde wirklich, Rose ist der Frauencharakter, der im Star Wars Frauenuniversum noch gefehlt hat, weil sie ist so naiv und unschuldig und trotzdem bringt sie schon so eine...
Nee, nicht ganz. Und trotzdem, absolut. Ich finde die nicht mal naiv.
Doch, ich finde... Lass mich kurz. Sie ist am Anfang in der Szene mit Finn, wo sie da, ach so, ah, der Widerstand und oh Gott, hier der große Star und was weiß ich.
Aber sie
lass
ist
mich
bereit,
bitte kurz fertig reden. Sie ist naiv und unschuldig und trotzdem bringt sie halt diese Ehrlichkeit und dieses Tiefe aus sich heraus, aus diesem Verlust von ihrer Schwester, aus der ganzen Hingabe, die sie dadurch mitnimmt für die Resistance. Und das nimmt mich total mit an diesem Charakter.
Aber am Ende opfert sie sich für die Liebe. Das ist jetzt nicht so rasend progressiv.
Ich weiß nicht, ob sie sich für die Liebe opfert.
Ja, sie sagt es doch.
Hat sie gesagt, ja. Also und
nein, total. Sie opfert sich dafür,
für die Dinge,
für die
die
Idee
sie
davon, dass sich Menschen mehr, oder nicht Menschen, dass sich Wesen mehr dafür einsetzen müssen, was sie lieben. Das ist nicht der Moment, in dem sie sich für die Liebe opfert.
Ja. Das ist ein ganz großer Unterschied. Also es geht darum, for something, ja eben, ja. Das
also den Satz per se fand ich relativ, also ziemlich gut. Vielleicht, ich habe ja vorhin immer die Substanz angeprangert. In der Tat finde ich, dieser Satz ist so fast das Einzige, was wirklich Substanz hat in diesem Film. Diesen Spruch, den sie allerdings früher, nicht in ihrer Opferszene, sondern vorher sagt, zerstöre nicht das, was du hast, sondern bewahre das, was du liebst. Ja.
Und
so, das ist ziemlich gut, damit kann ich arbeiten.
Fand
ja.
Rose
aber,
nicht so, nicht unbedingt naiv, sondern sie war vielleicht jemand, die auch von diesen unteren Rängen quasi kam und sie war durchaus sofort bereit und sehr schnell gesehen, dass Finn abhauen wollte. Ihr gesehen, was, du hast gepackt einen Koffer, dieses Ding untersuchen und sofort ihn gestunt und dann auf diese Bahre, also Liege
sie
drauf.
Sie ist der Neville.
Ja, Neville Longbottom, so ein bisschen, genau.
Ja.
Und was ich besonders toll finde, ist ihr Charakter und sie selbst, das ist keine normschöne, aalglatte Frau, sondern halt ein Mensch, die ihr Ding macht und sich durchwurschtelt und dadurch plötzlich eine Riesenrolle hat, weil sie einfach da reinwächst. Und das ist das, was die Magie dieser Rolle ausmacht.
Und sie ist so begeisterungsfähig und sie ist so, als sie dann da auf diesem... Planeten sind, wo sie dann Unterschlupf suchen, wie sie sofort von allen als die Autorität, was die Maschinen, die da so rumstehen, angesehen wird. Also wie sie sich in dieser kurzen Zeit dieses Standing erarbeitet hat, obwohl ihr Plan gescheitert ist, an dem sie war.
Ja, aber
das
wo kommt dieses Standing dann her? Weil also ich würde dem widersprechen, so sie hat überhaupt keinen Einfluss auf irgendetwas. Ja, also alles, was sie tut, geht schief und es ist völlig egal, so für den Ausgang der Geschichte.
Gar nicht, weil na, vielleicht geht ja einiges schief, aber sie hat Ideen, sie tut was, sie setzt quasi ihren Willen, ihre Entscheidung, da passiert irgendetwas und dadurch nimmt sie Raum ein in dieser Geschichte und das wird wahrgenommen und dieses Raum einnehmen.
Ja, aber der implodiert hinterher.
Na, und es ist doch egal, es geht jetzt nicht darum, hier mit Yoda, Failure is the greatest teacher und die ist quasi, die betritt quasi diese Arena der großen Helden als kleine Rose Tico und sagt, okay, ich mach das genauso, ich habe hier meinen Willen, meine Ideen, jetzt jemand, der mit mir kämpft und wir dieses waghalsige Abenteuer machen und dadurch betrete ich physisch die größere Arena, die vorher nicht für mich vorgesehen war.
First step into a greater universe.
Ja, absolut geil.
Und ich finde auch, sie hatte am Anfang noch diese Star Trek, wo sie dann Finn zum ersten Mal trifft und sagt, ah, oh, Finn, du...
Resistance Hero!
Ja, Und also die könnte auch, hätte auch völlig desillusioniert sein können und sagen können, ja gut, dann hau ich mit dir ab, wenn jetzt eh alle das sinkende Schiff verlassen.
Was mir beim dritten Schauen nochmal so aufgefallen ist insgesamt, ist, wie, also der Film hat zwar viele Probleme zum Beispiel, aber wie meisterlich er es hinkriegt, die verschiedenen Handlungsstränge in die verschiedenen Bälle in der Luft zu halten und auf einen Punkt zusammen zu kanalisieren, dass es Sinn ergibt. Zum Beispiel das mit diesem schwarzen BB-8. Das ist mir erst beim zweiten Mal schauen aufgefallen, dass der das spitz kriegt, dass das BB-8 sich da versteckt und der leitet das quasi in die Wege, dass sie entdeckt werden. Das ist nämlich nicht dieser Codeknacker, das ist dieser schwarze BB-8, der das gemacht hat.
Ja, aber das mit dem schwarzen BB-8, das war schon ein bisschen so, keine Ahnung.
Der hat einen Purpose.
Ah, das war aber...
Verkauft zu werden als Merch.
Mäßig, ja, genau.
Ja. Also ich fand den auch ganz cool, so, aber das war halt so ja, das war so, guck, haben die auch. Ich wollte noch, Stichwort Finn, den Kampf zwischen Finn und Phasma.
Oh ja.
Fand ich auch sehr großartig. Also so inszeniert, super mit dem, im Hintergrund explodiert alles, beziehungsweise wird noch gekämpft und was aber so der Negativpunkt so ein bisschen, man hat gespürt, okay, da wird gerade ein sehr großer Konflikt ausgetragen, von dem wir irgendwie noch nicht alles mitbekommen haben, ne? Also irgendwie scheint da auch vor Finns Rebellion schon irgendwas zwischen den beiden gewesen zu sein, dass fast mal schon immer ein Kicker auf FN hatte. Und da wünsche ich mir dann vielleicht nochmal irgendwas, dass man da nochmal merkt, ah, okay, aber
dann gibt es da bestimmt einen Roman zu.
Ja,
ja, der übrigens sehr großartig von wie heißt sie wieder, die Autor? Also der Phasma-Roman ist auf jeden Fall verdammt lesenswert. Und man sieht vor allem, sie ist halt jemand, die auch dieses Programm, dieser Stormtrooper-Weiterentwicklung, also ich spoilere jetzt mal, man hat halt in diesem Roman einen Charakter, der zieht die quasi heran. Und dann werden die an Phasma übergeben und Phasma macht quasi das Feintuning mit diesen Stormtroopern. Und die hat wahrscheinlich, denke ich jetzt mal, könnte man sich überlegen, war er halt wahrscheinlich einer ihrer Spezialfälle, ob gut oder schlecht. Irgendeine Verbindung gab es halt zwischen den beiden und dass die natürlich das auch irgendwie persönlich genommen hat, weil Phasma ist eine irrsinnig getriebene Figur.
Ja. Ich finde aber, sie hat so ein bisschen was von Schulrektorin.
Ja, in dem Fall so ein okay, bisschen. Natürlich ist sie, weil sie halt diese.
Sie ist ja auch eine Schulrektorin, wenn ja, du so willst.
Für die Stormtrooper ja. In ihre sozusagen Oberstufenrektorin, ja, könnte man sagen. Ja.
Ich finde aber erstens, ihr wird auch nicht genug zu tun gegeben. Da bleibt ja. Gwendolyn Christie hier die Möglichkeiten. Es wird ja schon gefordert, dass sie in einer Metroid-Verfilmung Samus Aran spielt. Ich finde auch, sie hat das Recht verdient, mal den Helm absetzen zu dürfen.
Ja, ich hätte gern eine, habe ich so ein bisschen drauf gewartet, so, ich bin kein Mann.
Ja, ich bin
Moment.
Ja, genau. Ach so, ein bisschen, ja.
Ja, aus aber ich finde einfach, das ist einfach, Captain Phasma war schon im ersten Film verschenkt und wird jetzt hier noch viel mehr verschenkt.
Aus den beiden
Filmen. Wenn die wieder kommt, dann ist es einfach.
Und da, genau, das ist zum Beispiel jetzt mein Rant, wie du gesagt hast. Ich hatte halt ein Problem damit, wie Phasma behandelt worden ist, weil, wie sie sonst in den Büchern auch aufgebaut worden ist, wie dieser Charakter eigentlich so viel drin hat, dass man diesen Film auch nur mit Andeutung hätte darstellen können. Und die ist wie so ein Pappkameradin einfach abserviert worden, diesen Feuerball, ja, bla. Ich dachte echt so,
ja. Phasma war halt das Mittel, um irgendwie doch irgendwas aus Finn rauszubekommen.
Also Phasma ist doch die neue Boba Fett.
Ja, so
Boba bisschen, Fett genau. War total überhyped in den Filmen und von dem, was wir in den Filmen über sie erfahren, ist sie auch total überhyped.
Ja.
Also.
Gut, beide haben mittlerweile große Backstories und.
Aber das liegt auch an den Leuten und halt in an ihrer Rolle in Game of Thrones, ne? Also da haben, glaube ich, auch ganz viele Leute
also ich finde, von dem,
auch zu viel reininterpretiert.
Von dem, und was man von ihr sieht. Im Film.
Ja, also als
die hätten
als
viel hab, mehr so, draus machen müssen.
Gwendolyn Christie spielt in Star Wars mit und dass sie für Game of Thrones irgendwie zahlreiche Schwertkampfstunden bekommen hat, dachte ich, oh ja, geil, ich will eine Stormtrooper, Lichtschwert schwingender, wie es ja auch im Original ursprünglich geplant war, sehen, so mit
ja, so der
großen roten Schwert.
Ober-Stormtrooper, so ein ähnlicher Charakter wie die ganzen Inquisitoren. Der hätte in ja Rebels, auch sowas, ja. So ein Inquisitor werden können.
Visual Dictionary.
nicht so rasend.
Genauso
gehabt. Also ein bisschen was von diesem Getrieben und sowas, das steht in der Tat ein bisschen bei ihr drin, aber der Guide hält sich da ein bisschen zurück.
Delia L. Dawson.
Jan will was sagen, der hat schon so lange nichts mehr gesagt.
Ich fand die genauso sinnvoll oder gehaltvoll wie Daniel Craig im ersten, also in Episode 7, völlig sinnlos einfach hinter einer weißen Ding versteckt.
Ja gut, Daniel irrelevant. Craig war aber auch mehr so ein Cameo. Und
ja, aber ich finde, Passman ist genauso ein Cameo und ein Gag. Gut, ja, überhaupt nicht ausgespielt, die müsstest du nicht mal auf den Cast draufschreiben, ist völlig sinnlos.
Völlig sinnlos und überflüssig. DJ, wollen wir kurz über DJ reden?
Oh nee, ich mag doch Benicio del Toro so.
Wisst ihr denn, wofür DJ überhaupt spricht? Nein. Ach, na dann habe ich ja doch noch was aus meinem Dictionary.
ganz kurz, er hatte im UV eigentlich auch irgendwie so gestottert?
Ja, gestottert, aber viel besser.
Eine Stotterung, eine relativ interessante Stotterung, fand ich, hatte da. Ja. Wobei ihm dann auch wieder gesagt wird, ja, der Toro hat vielleicht irgendeinen seiner Tricks rausgepackt und so, dann ist es halt, ne? Also, der DJ hat ein Stirnband, beziehungsweise oben so eine Mütze, die er trägt, und dort ist ein Metallschild dran, in das eingraviert ist, don't join. Und daraus DJ. Okay. Und don't join meint, mach dich halt mit keiner Fraktion gemein. Ja, nicht mit der First Order, ja, nicht mit dem Widerstand, das sondern ist, mach nur dein eigenes Ding.
Das ist auch,
daher kommt das DJ.
Das ist auch, glaube ich, das Ding, was gerade im Universum los ist und warum auf den Hilferuf des Widerstands keiner reagiert hat. Die ähnliche Situation, wie es ihn ja später in den Klonkriegen gibt, dass es da Planeten und Fraktionen gibt, die sagen so, nee, wir halten uns da mal ganz raus, uns geht's damit nämlich am besten, weil egal für welche Seite wir uns entscheiden, das bringt uns einen Batzen Ärger und
so wie ist halt das friedliche Mandalore.
Ist aber ein ewiges Thema in Clone Wars, wo immer wieder durchdekliniert wird, so ihr könnt euch nicht raushalten.
Und so wie es jetzt ist.
Ja, der Krieg wird euch erreichen und ihr müsst Farbe bekennen.
Mandalore.
Und die haben so ein bisschen so, ja, works for me, so, ne?
Exactly.
Ja, und jetzt ist Tuvat.
Jetzt ist Tuvat, genau.
Ich würde noch mal gerne über ein Thema reden, nämlich die Filmmusik. Okay, nächstes Thema.
Mhm. Genau.
Also, findet nicht statt, oder? Also, sie ist gut im Sinne von, sie ist effektiv. Aber ich kann irgendjemand ein neues Thema summen?
Ich finde den March for the Resistance ganz gut, aber ich könnte ihn auch nicht summen. Aber der ist
also jetzt Force spontan Avengers. Konnte ich aber auch nichts von den anderen. Also
von Teil 7 schon. Race Theme finde ich ist schon sehr präsent. Ja. Ja, das hat schon
funktioniert. Und Jedi Steps ist wieder.
Und auch das Kylo Ren-Theme ist zumindest so, auch wenn es... Wo wir jetzt viele spekuliert hatten, das wird ist nur der Anfang eines Themes und es würde jetzt in den nächsten Folgen von Williams weiter ausgebaut.
Das hatte ich aber auch gedacht. Ich hatte nämlich...
Nichts passiert. Also ich glaube einfach, mit Williams ist nichts mehr los. Der muss weg. Alle Alten müssen weg. Da bin ich ganz bei Kylo Ren.
Mir ist nämlich aufgefallen, als ich im Sommer nochmal Episode 4 geguckt habe, dass da das Imperium-Thema kein einziges Mal auftaucht. Das taucht das erste Mal
in Empire Strikes Back zurück. Sith-Thema von Darth Sidious kommt vor mit Exactly, you got it.
Ich habe ja eine interpretative Theorie zu March for the Resistance, den man auch bei der Bombenszene hört.
Sehr schön, wunderbar. Aber ich muss jetzt trotzdem nochmal sagen, weil ich muss mich langsam verabschieden. Meine Leute wollen, glaube ich, noch ein bisschen was mit mir unternehmen. Und es war mir eine Riesenehre, hier dabei zu sein. Ich würde mich freuen, euch im nächsten Jahr wieder zu sehen.
Ich wollte dich noch kurz was fragen.
Ja.
Kennst du Radio Tatooine?
No.
Das Star Wars ist ein Podcast. Star Wars Podcast.
Sehr guter. Der beste.
Mit deinem Buchwissen könntest du da im
Buchclub
ganz
auftreten.
Cool, ja. Passen.
Ja.
Club Tatooine, das schreibe ich mir
Radio
mal auf.
Radio Tatooine.
Das mal wirklich, weil du bist, du kannst das, du kannst podcasten, du musst dahin.
Ja. Thank you.
Das wird dir sehr gefallen. Hör mal ein paar Mal rein, die sind auch total verrückt.
Ich bin wirklich total verseucht.
Der Host macht selber die Musik von seinem Podcast und singt großartig selber ein und sowas. Ja. Das sind echt
dann
richtig
coole
Jungs.
Dann kann ich hier noch schlau machen. Ich habe ja selber mittlerweile endlich einen Podcast mit Nerdcore zusammen, Hetenraum. Da machen wir Post-MeToo-Geschichten. Aber da werden wir, glaube ich, ein andermal noch morgen drüber reden. Und es war großartig mit euch. Wir sehen uns später noch.
Ja. Schön, dass du da warst.
Halt, Moment, allerletzte Note von 0 bis 10.
Was? Für den Film?
Für den Film. 0 von 0 bis 10.
10 ist das Beste.
Okay. 10 ist das Beste.
Deutsche
und dafür Episode 7 auch nochmal, damit man die beiden
okay,
dann...
Okay, Episode 7 kriegt von mir, egal in welcher Synchro, kriegt eine 8 bis 9 von 10. Mhm. Persönlich, da hätten es noch emotionale Sachen mit dabei, die das halt so hochranken. Diese Episode kriegt in der deutschen Synchro, kriegt sie eine solide 8 von 10. In englischen, ich muss ehrlich sagen, hier sehe ich halt ein paar andere Sachen als du, aber interessant, was du gesagt hast. Ich gebe dem wirklich so eine 9 von 10, also absolut mutiges Kino, einfach mal so richtig draufgedengelt. Und ich fand das jetzt mit dem Humor an den ganzen Stellen nicht so schlimm. Ich bin da ganz gut mitgegangen und fand einfach die ganzen Provokationen von Rian Johnson, auch wie Luke dieses verdammte Lichtschwert einfach über seine Schulter geschmissen hat.
Katastrophale
Szene. Das war absolut geil. Ich habe das so abgefeiert. Ich fand das super. Das war so
die
richtig
Geste war okay, aber es war schlecht inszeniert.
Antiklimatisches in your face. Geil. Und ich weiß, man hat auch gemerkt, Mark Hamill hat das geliebt.
Nein, das ist grundfalsch.
Wirklich?
Mark Hamill hasst diesen Film.
Okay.
Und es gibt dieses schöne Interview mit ihm, wo er sagt, dass er mit Rian Johnson gesprochen hätte und das paraphrasiert.
Aber mittlerweile hat er selber auch
Rian, ich stimme keiner deiner Charakterentscheidungen für Luke zu, aber jetzt, wo ich das mir von der Seele geredet habe, werde ich mein Bestes geben, dass wir deine Version dieser Figur filmen.
Allerdings,
weil Mark Hamill war nicht damit sehr
besonders. Hinterher auch gesagt haben, ging auch durch Twitter, dass er gesagt hat, so ja, eventuell war das ja besser so, weil es wäre vielleicht auch ein bisschen langweilig zu sehen, den x-ten Jedi-Meister zu sehen, der schon wieder irgendein Hopeful heranzüchtet. Und kann
also,
man sehen, wie man will.
Ich komme mit dem Luke-Story-Arc eigentlich super klar, wenn es halt nicht so sloppy im Detail wäre. Also diese Lichtschwert-Wegwerf-Szene, die ist ein inhaltliches, die gut. Aber die Art und Weise, wie er es wirft, ist einfach scheiße.
Ja, aber das muss ich
Das ist halt Slapstick. So, und an dieser Stelle gehört kein Slapstick.
Das war gar kein Slapstick, das war mehr ein so, oh, der guckt sich das Ding ja erst an. Und es war wirklich so, oh mein Gott, dieses verdammte Ding, boah, weg damit. Das war überhaupt, also für mich wirkte das null Slapstick. Das war mehr so eine Genervtheit, dass wieder diese, dass er so das Gefühl hat, diese Hero's Journey kommt wieder auf ihn zu und da ist wieder jemand, der wieder dieses verdammte Lichtschwert, das meinem verdammten Vater gehört hat und schon wieder hier in meiner Hand
also,
ist und so.
Aber genau dieses Drama habe ich da schauspielerisch nicht gesehen. Das lag dann vielleicht auch ein bisschen an Mark Hamill an der Stelle. Nee, jetzt
also
ich lobe ihn nicht so sehr. Ich fand, das war so ein Dülüdü, ach, what, schups, weg damit. Ja, es war eben kein, oh nein,
also
weg.
Beim zweiten Gucken sagt man wirklich so, er hat sich dieses Ding angeguckt und dann, boah, fuck you. Ich fand das toll.
Ja,
aber
egal. Für mich hätte es auch besser funktioniert, wenn er das richtig energisch auf den Boden geworfen hätte und nicht so lapidar über seine Schulter.
Aus dem Visual Dictionary Guide wissen wir übrigens, dass nie die Gefahr bestand, dass das Lichtschwert im Meer versinkt, wie ich eigentlich von der Inszenierung her dachte, dass das über eine Klippe wirft, sondern
genau,
diese Szene findet in der Mitte der Insel auf einer Hochkammebene statt.
So, aber es war mir eine Ehre mit euch.
Ja.
Und
ciao.
Wir hören uns morgen. Ebenfalls. Ciao.
Tschüss. Ja, aber ich finde...
Ich möchte doch aber jetzt meine, wo ich vorhin unterbrochen wurde, meine Interpretation zu dem einen Song March for the Resistance geben, wo ich sehe, dass oder wo ich glaube, dass John Williams da eine Analogie zu dem Imperial March schaffen wollte, weil es gibt einen Marsch in Star Wars und das ist der Imperial March und jetzt haben wir einen Marsch für die Resistance und ich sehe da einen Link zu dieser Geschichte mit DJ, wo er sagt, hier, die Waffen werden auch an die Resistance geliefert. Man sagt, okay, auch die Resistance ist hier eine Militärorganisation und auch nicht so astrein und das wird in diesem Marsch
Keine
verdeutlicht.
Demokratie.
Genau, das wird in diesem Marsch verdeutlicht und ich finde, das bricht so ein bisschen das positive Bild, was wir früher von der Rebellion hatten und deswegen mag ich das Lied so sehr.
Ich finde, also nochmal, was Elle gerade gesagt hat, sie hat ja so eine unterschiedliche Bewertung gemacht in Deutsch und Englisch und das ist mir auch aufgefallen, also nach dem ersten Schauen war ich so ein bisschen hin und her gerissen und nach dem zweiten Schauen, das war dann in UV, also das erste Schauen war in 4D quasi, 3D und Deutsch und das zweite Schauen, das war in 2D und UV und da ist mir halt aufgefallen, die UV ist viel subtiler, die ist viel besser gespielt, die Synchro ist so holzhammerig, die kriegt total viele Szenen gar nicht so wirklich auf die Kette, wie
DJ
es gedacht ist.
DJ verliert sehr viel in der Synchro.
Bibi Blocksberg als Carrie
viel
Fisher.
In der Synchro.
Bibi Blocksberg als Captain, also als Leia.
Luke verliert am meisten in der Synchro, finde ich.
Aber das ist doch der Original-Synchrosprecher.
Ja, das mich fand jetzt ich was. Auch ganz gut, aber ich finde, Mark Hamill hat einfach eine sehr markante Stimme. Also auch wenn er den Joker spricht, kommt das noch viel besser raus.
Ja, Mark Hamill ist einfach Voice-Acting trainiert. Er kann einfach mit Nuancen seiner Stimme so gut spielen und auch er nimmt es auch in Kauf, dass man ihn nicht wirklich verstehen kann in Szenen, um den dramatischen Effekt rüberzubringen, was im Deutschen total verloren geht.
Mhm. Ich wollte noch so als Highlight, da hatten wir jetzt kurz schon, vorhin schon drüber gesprochen, diese riesigen Walker der First Order, die AT-M6.
AT-M6.
Ralf hat ja auch damit schon gepostet, so, übrigens guck mal da, in dem kleinen Bild seht ihr den kleinen AT-AT. Und der ist mir auch aufgefallen, ich so, oh, okay. Und beim ersten Mal gucken saß auch irgendwo im Kino ein Kind und meinte so, oh, guck mal, die stehen wie Gorillas da. Und Wikipedia steht auch, dass tatsächlich die Vorderläufe irgendwie so gebaut sind, dass das tatsächlich so wirken soll und auch um die
steht auch im
die Feuerkraft zu stabilisieren, damit da noch mehr Wumms rauskommt. Und dann, das hatte Erik nochmal im Slack aufgegriffen, nämlich dieser Hyperspace-Tracker, der ja schon genannt wird tatsächlich in Rogue One, wo ich auch gar nicht so drauf geachtet habe. Und als Erik mich dann gefragt habe, ich so, Moment, ja, kann sein, weil ich hatte den gerade zum Wieder-Reinkommen ein paar Tage vorher gesehen. Und tatsächlich wird das da schon genannt, das fand ich so ein schönes Foreshadowing und in Wiki steht auch drin, dass ja da wohl schon so die ersten Pläne dafür gab und Hux wohl irgendwie eine Technologie entdeckt hat, wie man das wohl umsetzen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr noch was habt, ansonsten würde ich jetzt mal so fragen, was wird denn jetzt aus der neuen Trilogie mit Rian Johnson, die wann auch immer kommt,
erstmal muss ja die Trilogie zu einem guten Ende gebracht werden.
Genau.
Ja. Aber nicht von ihm.
Ja, ich habe halt Angst, dass JJ einfach keine, also dass er jetzt wieder zurückkommt. Ich glaube nicht, dass das so geplant war. Und
nee, war nicht so geplant.
Und ich glaube einfach, das war so
ein
Notnagel. Und dass das den dritten Teil vielleicht
hätte. Episode 8 sollte ja auch erst von anderen Leuten inszeniert werden.
Ja, aber dass man vielleicht sagt, okay, der dritte Teil wird nochmal von einem dritten anderen oder vielleicht von einer Regisseurin oder von einem anderen Regisseur inszeniert.
Also ich bin hochzufrieden, dass JJ jetzt nochmal ran muss. Und ich formuliere es auch genauso, ran muss, weil ich glaube, das ist jetzt der Moment, wenn man quasi auf einer Metaebene ist, wo J.J. Abrams sich jetzt als der große neue Held der moderneren Kinogeschichte etablieren kann, weil es ist einigermaßen unstrittig, dass es wenige Leute gibt, die besser eine Geschichte beginnen können als J.J. Abrams, und es ist leider aber auch Konsens, dass es ganz wenige gibt, die sie so schlecht zu Ende bringen. Da kann man jetzt egal welche seiner Filme gucken, so die ersten Lost. 20 Minuten sind meistens ziemlich genial. Lost ist ein Spezialfall, dann brauchen wir jetzt noch 4 Stunden,
aber bis
ich
das
habe. Star Trek würde ich dann in der Tat ein bisschen ausnehmen. Und das ist für mich auch der Punkt, wo ich sage, ich glaube, JJ wird jetzt völlig über sich hinauswachsen. Er weiß, es kommt jetzt auf ihn an. Er kommt nicht raus aus der Ecke. Er kann nicht irgendwelche Hintertüren sich offen lassen für andere Leute, die es dann schon richten, sondern er muss die Scheiße jetzt ausbügeln.
Ja.
Und er hat nur wirklich eine Menge Kuhdunk jetzt von Johnson vor die Tür geschickt bekommen. Und wenn ich JJ wäre, und ich glaube, er tickt so, auch wenn man seinen TED-Talk anguckt, er muss jetzt erwachsen werden an diesem Film. Ja, er muss jetzt seine Magic-Boxes mal beiseite tun und muss Tacheles leben, muss abliefern. Und ich glaube, er wird es tun. Ich glaube, er weiß, es geht jetzt hier um die Wurst. Ich glaube, er weiß, es steht was auf dem Schielschild. Er weiß, dass er es auch kann. Jetzt muss er durchziehen. Und ich finde es quasi, wenn er das schafft, und ich bin da sicher, er schafft es, wir werden es in 2 Jahren dann hier an diesem Tisch diskutieren können, dann glaube ich, dass auch sein persönlicher Story-Arc dann hier zu einem wunderbaren Ende kommt. Und wenn nicht, haben wir ein ganz tragisches Scheitern und eine völlig missratene neue Trilogie. Das
und er wird nie wieder einen Film machen.
Und er wird nie wieder einen Film machen. Das werden wir sehen. Aber ich glaube, er kriegt's hin. Ich finde super, dass es jetzt genau auf diesen Showdown, diesen eigentlichen Showdown hinausläuft, kriegt J.J. Abrams auch mal ein vernünftiges Ende.
Bei Radio Tatooine habe ich ja auch schon so die Spekulation gehört in der Folge, wo sie das erste Mal drüber reden, über Episode 8, dass das ja jetzt quasi, der nächste Film beendet ja quasi 2 Trilogien. Er beendet die Filmtrilogie
ja.
Und er beendet die Trilogie der ersten drei Trilogien.
Die Saga Skywalker-Saga, das ist auch schon offiziell angesagt worden, dass die nächste Trilogie wird keine, oder die aktuelle Trilogie ist die letzte Skywalker-Trilogie.
Und sie haben halt da auch schon
Gerüchte, Roundup, den es mal im Frühjahr 2017 jetzt dieses Jahr gab, da war das auch mit dabei und da hieß es auch so, ja, zwischen dieser und der nächsten Trilogie ist eine größere Pause, wo man sich dann irgendwie auf TV-Serien
und JJ auf alle Fälle auch einen großen Schuh an. Ja. Also muss er sich einen großen Schuh anziehen. Er muss ja nicht bloß die eine Trilogie zu Ende bringen, sondern er muss den ganzen Arc über die Prequel-Trilogie, über die OT, alles muss er zu Ende bringen.
Was ja auch rüberkam durch Kylo Ren's wir müssen alles vernichten, hinter uns lassen, alles weg. Das kam quasi da in der Stelle schon rüber.
Ich finde es gut, wenn wir sowas wie bei Star Trek machen würden und sagen, die nächste Trilogie spielt 100 Jahre in der Zukunft. Oder 100 Jahre, ne, nicht 100 Jahre in der Zukunft. Ich leg mich jetzt fest.
Ich leg mich fest.
Meine Predictions sind so ein bisschen...
Für die Trilogie oder für den dritten
Teil? Für den nächsten Teil. Ja. Meine Predictions sind eigentlich so ein bisschen, dass Snoke nochmal eine Rolle spielen wird und dass Kylo Ren, also ich bin immer noch Team Ben Solo, ich würde sagen, Ben wird eine Rolle spielen, die irgendwie gespiegelt ist zu dem Severus Snape im Harry Potter Universum.
Also ich bin dafür, dass Rey und Ben das zusammen mal klären. Und mal echt so einen vernünftigen dritten Weg irgendwie aufzeigen. Auch gerne als Couple. Also das finde ich auch, das hat Johnson gut hinbekommen. So zwischen denen, da geht echt ordentlich Chemie ab. So, das muss man auch so erstmal hinbekommen.
Der Handsex, Leute.
Ich finde das
das muss da erstmal zur Sache
beste
gehen.
Beste Sexszene des Jahres im Film.
Ich finde das ja immer noch komisch, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, irgendwie so als Déjà-vu, wo ich mir denke, hey, die sind doch irgendwie verwandt. Weil irgendwie gefühlt alle in Star Wars verwandt sind, aber die sind ja gar nicht verwandt.
Ja, das war auch so, ja, dass diese Gespräche, die beiden miteinander führen, die können sie ja jetzt eigentlich nur führen, weil sie irgendwie miteinander verwandt sind, wahrscheinlich.
Wir wurden ja in dem Film auch nochmal geschickt in diese Richtung gelenkt, weil es die eine Szene gibt, wo Luke und Leia so einen ähnlichen Moment miteinander haben, wo Leia noch im Koma oder was auch immer das ist, liegt und sie dann erwacht, als Luke an sie denkt oder so. Und ich finde, das war ein Moment, der vor allem drin war, um uns genau in diese Richtung nochmal zu lenken, dass die beiden doch eigentlich verwandt sind, um das dann am Ende besonders
es gab
groß
ja auch halt,
aufzulösen.
Um Episode 7 herum die Gerüchte, dass Kylo fragt ja noch, was für ein Mädchen oder was für eine Frau. Und also es klang irgendwie schon so, als kennt er Ray schon irgendwie, und da wurde ja auch, ich glaube, auch ein Radio Tatooine gerüchtet, so ja, vielleicht war sie auch damals in Luke im Training, aber ja.
Woher soll sie sonst die Erinnerung mit dem Lichtschwert haben, wo Luke da die Hand auf R2 legt?
Ja, von dem Schwert.
Ja. Wollen wir nochmal so eine Abschlussrunde mit Scoring machen? So? Mhm. Das ist ja irgendwie immer gute Tradition.
Ja.
Der so fragt.
Also du.
Nee, wir machen einfach rückwärts, wie wir in der ersten Runde gemacht haben. Dann musst du anfangen.
Ich würde Force Awakens, um damit anzufangen, sowohl in Synchro als auch in Deutsch eine 7 geben. Und ich würde The Last Jedi in Deutsch auch eine 7 geben, vielleicht sogar eine 6 und in Englisch eine 8. Ja.
Also ich finde Force Awakens immer noch ziemlich super auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ich bin ein großer Fan von diesem Film, würde den irgendwo so bei 8 bis 9 einsortieren, dann 8,5. Und jetzt bei Last Jedi habe ich wirklich das Problem, dass es mit einmal gucken ein bisschen schwierig ist. Es kann aber auch sein, dass diese Zerrissenheit bei diesem Film einfach bleiben wird und dass das das Hauptcharakteristikum dieses Filmes ist. Von daher würde ich dem jetzt ganz kaltschnäuzig eine 5 bis 9 geben. Da er so echt komplett auf diesem Spektrum sich irgendwo ständig hin und her oszilliert.
Du kannst uns ja später über Twitter nochmal updaten, wenn du ihn nochmal gesehen hast.
Ob es sich noch irgendwo in der Tendenz verschoben hat, natürlich.
Ja, also bei mir ist es so, ich gebe Force Awakens eine 7 und ich gebe Last Jedi eine 9.
Oh.
Mir fällt es gerade total schwer, Force Awakens zu bewerten. Ich muss ihn dringend mal wieder sehen. Also es fällt mir gerade wirklich richtig schwer. Wahrscheinlich eher eine 6 bis 7. Und also von diesem Film bin ich sehr begeistert, ab von der Humorgeschichte. Deshalb würde ich sagen, eine 8,5. Aber ich muss noch die Englisch, also ich habe ihn nur auf Deutsch bis jetzt gesehen. Es könnte noch eine 9 werden, wenn ich ihn auf Englisch gucke.
Force Awakens eine 8. Hatte für mich auch einige Probleme, aber ganz anders gelagert. Und nach dem riesenlangen Warten und einem riesen Erbe anzutreten, das Abrams, finde ich, ganz gut geschafft hat. Dem Last Jedi jetzt eine 7 aufgrund der Pacing-Probleme, der Irren, das haben wir gar nicht besprochen, aber der hat irre Pacing-Probleme und aufgrund des Humors vor allem auch.
Ich gebe Force Awakens eine 8, auch so im, also das war halt so nach Jahren gar nichts, ein neuer Star Wars-Film.
Und auch nach drei Fehlschlägen.
Und nach drei Fehlschlägen und auch, also
ich fand ja Revenge of the Sith ziemlich stark. Also den gucke ich auch immer noch ganz gerne. Ich finde, der funktioniert von den Prequels eigentlich ziemlich gut. Ich weiß gar nicht, was man gegen diesen Film groß haben kann.
Noch der Hass auf die anderen beiden.
Das CGI ist in den Filmen nicht so schön. Also gerade nach Episode 1, der noch so im alten Look war. Und ja, na gut. Last Jedi jetzt noch zweimal gucken. Vorher habe ich noch nicht geguckt. Ja, so eine 7,5. Also größter Kritikpunkt bei mir sind halt auch so der Humor, der mir gefallen hat, aber der so beim ersten Mal gucken so ein Stück zu viel war. Also lustig, aber muss jetzt nicht sein. Also hätte auch so ein ganzes Stück weniger sein können, was irgendwie in so eine Extended Edition reinkommt, wo dann Canto Bight irgendwie vielleicht noch drin ist oder so.
Auf alle Fälle fällt mir schon mal auf, dass wir alle eine positive Bewertung ja geben. Also wenn ich jetzt mal so einen Zahlenstrahl mache, also
eine 5 vergeben.
1
auch.
Bis 9. Eins bis 4 ist
quasi. Und im Vergleich zu Rogue One ist es bei dir eine großartige Bewertung.
Das ist allerdings nur allzu richtig.
Also 1 bis 4 ist quasi, finde ich, immer so, ja, total schlechte Bewertung. 5 ist so Mittelwert und alles, was über 5 hinausgeht, ist schon eine gute Bewertung.
Also ja, als mindestens mittelmäßig.
Also 5er-Filme gucke ich mir eigentlich freiwillig nicht an.
Achso, was ich...
Über die ärgere ich mich als Zeitverschwendung.
Was ich euch jetzt
also
noch...
Also relevant ist es bei mir.
Dann musst du deine Filme anders bewerten.
Eine Frage noch zur Kontextualisierung. Wir hatten ja in der Zwischenzeit noch Rogue One. Wie würdet ihr den bewerten? Ich krieg den Knall hat eine 5. Mehr kriegt er von mir nicht.
Ja, so Rogue One für sich alleine so eine 7. Also... Das ist ja so der erste Spin-off-Film, aber weil er ja noch so zwischen 3 und 4 spielt, ja eigentlich auch nicht. Und man weiß auch so ungefähr, was auf einen zukommt.
Ich möchte noch was ganz Kurzes sagen. Bei mir hat The Force Awakens, sind mir erst viele Dinge wirklich beim vierten Mal aufgefallen. Ich habe den dreimal im Kino gesehen und dann habe ich nochmal vierten Mal auf dem Heimkino gesehen und dann ist mir erst ganz viel aufgefallen, wo ich mir wirklich seitenweise Notizen angelegt habe. Ich finde auch, man sollte viel öfters mit Notizbuch ins Kino gehen.
Ich habe den jetzt schon 7 Mal gesehen und ich werde den Film nie müde. Ich kann den immer wieder und wieder gucken und er wird immer besser von Mal zu Mal, wenn ich den gucke.
Rogue One wird immer schlechter. die Frage wurde ja eben gestellt, also dem würde ich eigentlich gerne eine 2 geben. Aufgrund der dann doch ganz respektablen letzten 40 Minuten schafft das dann auf eine wackelige 3 bei mir. Aber mehr ist da echt nicht drin. Dieser Film ist einfach eine solche bodenlose Frechheit.
Ich muss auch noch, glaube ich, Rogue One.
Schließe ich mich gleich unmittelbar an, sorry.
Ist in Ordnung. Sehr lustig. Ich könnte jetzt schon wieder Lust diskutieren, weil ich die letzten 40 Minuten am schlechtesten finde.
Das ist ein reiner Kriegsfilm. Mehr hat
vielleicht so eine 4
ohne jeden bedeutenden Charakter.
Das habe ich erwartet, das habe ich bekommen. Also
Aber wir haben ja hier gerade keinen Rogue One Podcast.
Es gibt schon Gerüchte, dass Disney erwartet, dass der Han Solo-Film auch floppt.
Wann soll denn der jetzt eigentlich rauskommen?
Das wurde ja verschoben.
Aber nicht am 4. Mai, da kommen ja...
Kommt der erste, der Infinity War Film, genau,
Avengers. Und dann zwei Wochen Infinity danach. War.
Wie jetzt, 2018?
Ja. Und ja. Der Han
so bald schon.
Ja. Und
deshalb dann haben wir nächstes Jahr doch was zu besprechen.
Ich glaube, das ist dann ein halbes Jahr her. Der auf der Podcast ist dann.
Ist so immer relevant, was ich sage. Auch ist
jetzt also, jetzt mal ganz kurz so, also aktueller Stand tatsächlich am 28. bzw. 29. Dezember 2017. Der Han Solo-Solo-Film kommt am 24. Mai 2018.
Ich verstehe da Disney's Release-Politik einfach nicht.
Ja.
Warum macht ihr nicht einfach jetzt Dezember als Star Wars-Monat?
Das ist der Weihnachtsfilm, Punkt.
Ja.
Und ja. Mein Vorschlag wäre halt, wenn er dann tatsächlich da kommt, dass wir dann am 26. hier irgendwie Heimkino
Live-Viewing oder wie?
Wo ist hier?
Na, also beim nächsten Kongress.
Auf dem Kongress irgendwo.
Nehmen wir einen Audiokommentar auf.
Machen oder.
Na, Public Viewing dürfen wir sicher nicht machen. Naja, aber zu Hause
Private,
können wir ihn uns ja angucken.
Private Viewing hier in einem kleinen Rahmen, dass wir hier nochmal irgendwie.
Die rechnen.
Nochmal gucken.
Ja, wenn die mit einem Fail rechnen damit, also wenn sie das gegen Avengers laufen lassen, dann ist es auf alle Fälle ein
Fail. Es läuft ja erst 3 Wochen nach Avengers.
Ja, aber trotzdem. Es läuft trotzdem halt gleichzeitig.
Avengers. Ja. Oh Gott. Als ob man jetzt, also wenn man sich mit schon mit sowas vergleichen muss.
Na, ist halt beides Disney, deshalb.
Ja.
Wenn ihr jetzt anfangt, müsst ihr jede Woche einen Marvel-Film sehen, um auf Avengers aufzuschließen.
Ja, genau.
Super.
Gut, Leute.
Tja.
Wir sind durch, oder?
Machen wir den Kasten zu.
Ja. Ansonsten, tja, was steht sonst noch an?
Schlaf.
Die,
Party.
Nein,
Klo-Party.
Ich meine jetzt im Sinne Star Wars, die noch nicht announced Star Wars Rebels Nachfolge-Animationsserie.
Wo ich ja vermute, das wird wieder so ein Zwischending, so was passiert, vielleicht zwischen...
Ja, es sollte wohl, was ich gehört habe zuletzt...
jetzt die letzte Staffel Rebels jetzt?
Ja.
Ja.
Wurde gesagt
ja.
Schon?
Ja, ja.
Ah, ich bin echt nicht
finale so Staffel, die aktuelle. Und die nächste Serie soll wohl irgendwo in der OT spielen, habe ich gehört. Weiß ich nicht, ansonsten bei den Filmen, ja.
Ja, der noch nicht announced
Solo.
Der noch nicht announced der Obi-Wan-Film mit Ewan McGregor.
Oder der
Boba Fett.
Boba Fett,
ja, wir werden den sehen.
Ja, aber lieber Obi-Wan mit Ewan McGregor.
Ja.
Der Boba Fett-Film wäre ja auch kein reiner Boba Fett-Film, sondern ein Film über
Kopfgeldjäger
im richtig. Allgemeinen.
Auch langweilig.
Ja.
Gut.
Dann hätten wir's.
Ja, es war mir ja ein Fest.
Ich fand's richtig cool, Leute. Endlich konnte man drüber sprechen.
Recording aufhören.
Vielen Dank.
Ich rede mit unserem Techniker.
Das ist unsere Erzfrau.
Danke an den Techniker, der so lange durchgehalten hat.
Auf den roten Knopf drücken. Danke an die Zuhörer.